Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach 1230 Regular-Season-Spielen, 76 Playoff-Spielen und wahrscheinlich ebenso viel Phrasen unsererseits haben wir es tatsächlich geschafft. In der Nacht von Donnerstag stehen die Finals an. Warriors gegen Raptors. Alles ist fast neu. Kein LeBron, dafür ein Kawhi. Die Raptors zum ersten Mal überhaupt in den Conference-Finals. Stimmt nicht, sondern in den Finals. DeMarcus Cousins ist auch zum ersten Mal in den Finals. Also es gibt Redebedarf und deshalb finden wir uns wieder virtuell zusammen. Wir, das sind in Hamburg
Ole Ferks.
Mein Name ist Max Marbeiter und ja, wir haben heute einiges vor. Wir gehen zuerst mal ganz kurz in die letzte Woche. Da wurden nämlich die All-NBA-Teams verkündet. Da wurde der ein oder andere ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Dann gehen wir zurück auf die Conference Finals. Guck noch mal ganz kurz Richtung Portland und Golden State. Aber nachdem wir das letzte Woche ja schon relativ intensiv besprochen hatten, geht's relativ schnell Richtung Toronto und Milwaukee. Da ist nämlich all das passiert, was wir letzte Woche nicht gedacht hatten, dass es passieren würde. Und danach gibt's die Angelstunde natürlich. Zwei Teams sind wieder im Urlaub und am Ende noch eine kleine Finals Preview. Bist du bereit, Ole?
Sowas von. Und nachdem ich jetzt mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass ich doch gefälligst in dieses gottverdammte Mikrofon sprechen soll, habe ich mir das heute fest vorgenommen und mich an den Stuhl fixiert wie in Uhrwerk Orange. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber meine Augen sind quasi werden mit Streichhölzern aufgehalten. Ich kriege permanent Augentropfen verabreicht und versuche einfach, mich zu konzentrieren.
Einfach verdammt nochmal stillzuhalten.
Ganz genau.
Sehr gut. Dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Wir können auch schon fast loslegen, aber natürlich können wir nicht loslegen, ohne unseren persönlichen Werbeblock kurz einzublenden. Und nachdem wir letzte Woche schon mal so ein bisschen die Reihenfolge geändert haben, würde ich jetzt sagen, ich kündige jetzt einfach mal Oles Buch an.
Finde ich gut.
Damit Ole dann die Patreon-Seite ankündigen kann. Und zwar hat der Ole ein Buch geschrieben. Ole Freaks schrieb das Nowitzki-Phänomen. In diesem Buch geht es selbstverständlich um Dirk Nowitzki, seine Karriere, seinen Einfluss auf den deutschen Basketball und um die nächste Generation. Also die Dennis Schröders, Daniel Theiss, Isaiah Hartensteins dieser Welt. Und dieses Buch, ich habe es auch gelesen, ist überragend, Freunde. Deshalb würde ich sagen, solltet ihr es nicht schon getan haben, kauft oder bestellt es überall, wo man so Bücher bestellt oder wo ihr so Bücher bestellt. Denn der Kollege hat da was Schönes geschaffen, würde ich sagen. Und hinterlasst natürlich Rezensionen auf Amazon gerade. Das hilft ihm auch weiter. Fertig. War's gut?
Du hast es wesentlich besser hinbekommen, als ich das jemals hinbekommen hätte. Von daher.
Also die so nicht sagen.
Sehr gut. Meine, also die Tränen sind jetzt auch dermaßen schnell geflossen, dass halt die Streichhölzer schon wieder raus sind aus den Augen. Aber das ist okay. Abgesehen davon haben wir natürlich, wie das die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben, eine verrückte Patreon-Seite, über die man uns unterstützen kann, wenn man findet, dass das, was wir hier machen, ansatzweise unterstützenswert ist. Oder auch, also wenn man einfach was übrig hat. Wie auch immer.
Auch ein guter Punkt, ja. Mhm.
Monatliche Pläne quasi, wo man sich halt entscheiden kann, wie viel man da gibt, ob man was geben will. Wir freuen uns über jeden Taler, der da rumkommt. Die Adresse ist patreon.com/korbjäger. Richtig.
Podcast noch hinten dran.
Ja, ja. Mit AE.
Ein Traum. Das sollten wir jetzt immer so machen, finde ich.
Ja, total. Man merkt, wie souverän das dadurch wird.
Ja, der Elan ist aber ein ganz anderer.
Das stimmt.
Oder wir weiß ich nicht, wechseln mal nach der Hälfte oder so.
Irgendwann sind wir so weit, dass wir gegenseitig die Sätze vom anderen vervollständigen können.
Ja, und dann sollten wir den nächsten Romantikurlaub planen an dem Moment dann. Irgendwo unter Palmen. Ja, gut. Hätten wir es damit. Ah ja, eins noch natürlich. Solltet ihr uns auf Spotify oder auf iTunes bzw. Apple Podcasts zuhören, abonniert uns sehr gern. Bringt uns natürlich auch Vorteile und schreibt uns natürlich auch Rezensionen auf Apple Podcasts. Auch das hilft uns sehr weiter. Und damit ist der Werbeblock beendet. Und wir starten direkt mit den All-NBA-Teams. Da werden wir jetzt nicht ewig drauf eingehen. Es soll eigentlich nur kurze Einschätzungen geben. Und natürlich, Vollständigkeit halber, werden wir kurz sagen, wer wo gelandet ist. Und First Team war jetzt wenig überraschend, fand ich. Also Steph Curry, James Harden, Paul Georg, Giannis und Jokic. Hat dich irgendwas komplett umgehauen oder?
Nö, überhaupt nicht. Also für mich war das, was jetzt irgendwie ansatzweise knapp war, Center-Position, also ob man da Jokic oder Embiid reinpackt. Die beiden waren jetzt von den Punkten auch nicht ewig weit auseinander, aber ja. Jokic hatte ja 411 Punkte, Embiid 375, finde ich okay. Also ich finde beide Bei beiden hätte man ganz gut dafür argumentieren können und ich glaube, Jokic hatte insgesamt einfach die etwas einflussreichere Saison vielleicht noch, obwohl ich Embiid insgesamt für den besseren Spieler halte. Deswegen finde ich das okay. Lillard hätte man vielleicht knapper an Curry ranpacken können. Also es hat mich ein bisschen gewundert, dass Curry der Spieler mit den drittmeisten Stimmen war und nicht Paul George, aber naja, auch hier eigentlich ist es okay. Also ich meine, ich hätte das First Team auch genauso gewählt gehabt.
Ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher. Also wenn dann beim Center, aber da finde ich auch Richtung Jokic einfach ist auch ein bisschen ausschlaggebend, dass er einfach mehr auf dem Feld stand als Embiid irgendwie.
Ja.
Finde ich ist dann auch nochmal so ein, also gerade wenn es so eng ist bei zwei, dann
Ja,
irgendwie
und
auch
die
ein
Nuggets hatten
ausschlaggebender
halt auch
Punkt.
einfach keinen anderen All-Star-Kaliber im Kader.
Ja, genau, stimmt. Und zweitbester Record im Westen. Also von daher passt es schon alles. Second Team, du hast ja schon gesagt, Lillard ist drin, Kyrie, Kawhi, Durant und Embiid. Hat sich dann fast so ein bisschen von selber aufgestellt, finde ich irgendwie.
Ja, so ein
Also.
bisschen. Also das Einzige, was man da halt überlegen konnte, wäre, ob man jetzt Kawhi dafür so ein bisschen bestraft, dass er in der Regular Season so wenig gespielt hat. Auch wenn, das muss man, glaube ich, bei diesen Playoffs eindeutig festhalten, es gab selten bessere Argumente dafür, den Spielplan der Regular Season halt einfach mal ein bisschen einzustampfen, weil die Regular Season scheißegal ist. Das ist jetzt natürlich übertrieben. Tut mir leid.
Natürlich, natürlich. Aber
Nein,
einige Spiele
aber
der Regular Season sind scheißegal.
sehr viele.
Ja.
Und die Raptors und Kawhi haben mit ihrem Load Management da sehr viel richtig gemacht, aber also wie gesagt, da hätte man überlegen können, ob man halt Blake Griffin da stattdessen reinmacht, aber dass Kawhi der bessere Spieler ist, ist, glaube ich, jedem klar. Kyrie Irving würde man jetzt vielleicht gerne nach diesen miesen Playoffs irgendwie so ein bisschen abstrafen und dass er nicht unbedingt immer nur eine positive Auswirkung auf die Celtics-Saison hatte, ist, glaube ich, auch jedem klar, aber trotzdem steht er natürlich irgendwie zu Recht in dem Team, wenn man so auf seine Statistiken aus der Saison blickt und dann, ja, wie gesagt, also ich habe eigentlich bei den ersten beiden Teams nicht wirklich Einwände gehabt, was die Aufstellung angeht.
Ich finde halt gerade so mit Blick auf Kyrie und jetzt vielleicht auch auf Kawhi, manchmal, ja, fände ich es schön, wenn es ein bisschen früher verkündet werden würde, einfach, weil der, ich meine, die Abstimmung ist Ende der Saison durch und dann hast du aber halt mehrere Wochen Playoffs dazwischen und das verschiebt natürlich das Bild komplett und man denkt immer so, was will der jetzt da und was will der jetzt da, aber wenn du natürlich, es geht ja nur um die Regular Season und es verschwimmt manchmal ein bisschen, also ich kann es
Ja.
einerseits verstehen, dass sie es ein bisschen später machen, dass sie auch ein bisschen den Spannungsbogen hochhalten wollen. Andererseits denke ich mir, wäre es eigentlich irgendwie, würde es in meinen Augen mehr Sinn ergeben, einfach direkt nach der Regular Season zu sagen, okay, ist abgeschlossen, das waren jetzt unsere Besten, jetzt kommen die Playoffs, dass du da halt
Ja,
einfach.
sehe ich genauso. Und ich finde auch zum Beispiel, dass es sowas wie ein Playoff-MVP geben sollte, weil es gibt seit Jahren auch immer wieder dieses Argument so von wegen, ja, wenn es fair wäre, müsste LeBron eigentlich 9 MVP Awards gewonnen haben und vor ihm MJ auch und also so nach dem Motto. Und das stimmt halt nicht, weil wenn man in der Regular Season halt nicht ansatzweise so spielt wie in den Playoffs, dann hat man auch nicht unbedingt den Award verdient. Und also LeBron hat zum Beispiel die letzten 4 Jahre in der Regular Season kaum Defense gespielt. Dann ist es schon okay, dass er halt nicht den Regular Season MVP bekommen hat. Aber wenn er dann in den Playoffs trotzdem immer der mit Abstand beste Spieler war, dann sollte man das halt separat würdigen, finde ich. Und naja, das ist so ein Ding, was sich die NBA vielleicht irgendwann mal überlegen kann. Aber so wie es jetzt ist, dass halt auch die Awards nach der Saison dann erst verkündet werden und die All-NBA-Teams irgendwann kurz vor den Finals, finde ich auch nicht ideal. Aber
Es gibt halt irgendwie was, also selbst das MVP gibt es ja irgendwie dann schon, ist zwischendrin was Größeres passiert. Also was deutlich Größeres, quasi das
ja.
finalgroße Ding ist passiert. Also du hast halt irgendwie den Champion gekürt und den Finals MVP und irgendwie ist es dann so, ja, okay, jetzt schauen wir noch, du warst in der Regular Season, warst du cool, aber sorry, Halbfinale, mehr als Halbfinale oder mehr als, weiß ich nicht, zweite Runde war nicht drin in den Playoffs. Also es ist irgendwie, es ist eigentlich so ein bisschen wie damals bei Nowitzki. Also so, also MVP geworden ist und dann halt in der ersten Runde rausgeflogen ist. Also du hast halt, oft ist es halt dann doch so, dass dann schon eine Enttäuschung dazwischen war und dann finde ich irgendwie, ja, fände ich
Ja,
auch besser
das ist
einfach.
ja so ein bisschen das Szenario, was wir halt vermeiden wollten. Also da war das ja, ich glaube, der Award wurde vergeben, als er gerade seit einer Woche oder seit 10 Tagen schon im Urlaub war, womit halt keiner gerechnet hat und wo er auch deswegen nicht abreisen konnte, sondern in Dallas quasi warten musste, bis da irgendwie eine Entscheidung bekannt gegeben wird. Und das war natürlich einfach verheerend. Also ich meine, indem man das dann quasi auf noch viel später verlegt, ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung oder der Gedanke dahinter gewesen, abgesehen jetzt vom Geld machen, im Sinne von Awardshow und so, dass es weitaus weniger peinlich ist, 5, 6 Wochen später, nachdem eh Gras drüber gewachsen ist und 100 andere Sachen passiert sind, als wenn er quasi sich gerade erst in der ersten Runde total blamiert hat und dann diesen Award bekommt, so direkt danach. Weil das sieht dann natürlich schlechter aus, als wenn Nowitzki den Award damals dann nach den Finals irgendwann überreicht bekommen hätte.
Ja, trotzdem, also klar, es ist Gras drüber gewachsen, trotzdem ist die Enttäuschung da und im Endeffekt, also A, finde ich die Herangehensweise Quatsch, dass du, also, oder das heißt Quatsch, finde ich, sagen wir mal, fragwürdig, dass du bei eigentlich dem größten Regular Season Award oder der größten individuellen Auszeichnung des Sports sagst, ja, dann ist die Enttäuschung im Optimalfall schon ein bisschen länger her. Also, dass das halt ein Beweggrund ist. Und noch dazu, dass du ihn dann so vergibst, dass wahrscheinlich oder dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass derjenige, der diesen Award bekommt, zwischendrin eine ziemlich große Enttäuschung erlebt hat. Von daher, also klar, kann der MVP auch Champion werden, das ist jetzt nicht ausgeschlossen per se, aber trotzdem finde ich irgendwie, eigentlich würde es ja mehr Sinn ergeben zu sagen, okay, vielleicht wir warten nach der Saison vielleicht 5 Tage zwischen Regular Season Ende und Playoffs und machen dann irgendwie eine Award Show und also ich glaube, logistisch wäre vieles möglich. Es wurde auch gerade eben in England eine Europawahl abgehalten. Also wir sehen, was logistisch alles möglich ist. Von daher, ja, wäre das vielleicht irgendwie, fänd ich persönlich besser, aber er hat jetzt natürlich auch keinen großen Einfluss auf die NBA. Third Team?
Ja, da wird es dann ein bisschen schwieriger, wobei ich da mit 4 Leuten eigentlich auch überhaupt kein Problem habe, sondern eher mit halt einem Spieler, der kurioserweise die meisten Stimmen in dem gesamten Team bekommen hat. Also Westbrook hatte nur 17 Punkte weniger als Kyrie, hätte es sogar fast ins Second Team geschafft. Und da, ja, frage ich mich dann schon, inwieweit das halt eine reine Reputationswahl ist, statt zu sagen, wer war denn jetzt wirklich in dieser Saison besser? Weil natürlich ist Westbrook über die letzten Jahre einer der großen Superstars der Liga gewesen, aber ich finde nicht, dass er in dieser Regular Season trotz Triple-Double-Schnitt auf jeden Fall irgendwie einer der 5 besten Guards der Liga gewesen ist. Also hatten wir eh schon öfter mal drüber geredet. Die Quoten waren ziemlich verheerend. Die Defense ist seit Jahren nicht toll. Also sie war dieses Jahr ein bisschen besser als in den letzten Jahren. Sie war aber trotzdem jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, das gibt jetzt den Ausschlag gegenüber anderen Spielern, finde ich. Ja, wenn man dann irgendwie schaut, was zum Beispiel ein Bradley Beal individuell abgerissen hat, auch ein Kemba Walker, der es ja ins Team reingeschafft hat, das ist, finde ich, schon wesentlich mehr als das, was Westbrook geleistet hat. Und auch ein Klay Thompson, dass der sich ärgert darüber, dass er nicht in diesem Team ist, das kann ich insofern schon verstehen, weil auch Klay hatte jetzt nicht seine individuell allerbeste Saison, aber hat halt trotzdem über 22 Punkte, glaube ich, im Schnitt gemacht, hat über 40% seiner Dreier getroffen. Er spielt tatsächlich, wenn es sein muss, elitäre Defense. Und ja, ich glaube, dass Westbrook da schon immer noch sehr von seinem Ruf lebt.
Ist, glaube ich, generell so ein bisschen die Problematik vielleicht auch des Third Teams, weil da, sobald sich es halt von der absoluten Spitze entfernt, einfach die Meinungen dann irgendwie schneller auseinandergehen. Also wo, also allein schon oder es beginnt mit dem Fokus und dann irgendwie, wie gewichte ich jetzt die einzelnen Leistungen? Wenn jetzt zum Beispiel dann sagt, okay, Beal, individuell überragend, aber Teamerfolg war halt einfach nicht da. Oder sagst halt Walker, unfassbar gut angefangen, aber irgendwann so ein bisschen abgefallen und am Ende auch nicht irgendwie, haben sie auch nicht in die Playoffs geschafft, obwohl schlechter Supporting Cast. Oder sagst halt dann bei Westbrook zum Beispiel, ich meine, wir haben ja auch drüber gesprochen, wir waren uns ja selber nicht ganz sicher, als wir unsere All-NBA-Teams bestimmt haben, was wir aus Westbrook machen sollen, weil er sich ja schon ein bisschen angepasst hatte, mehr auf Playmaking gegangen ist, nachdem sein Wurf da nicht gefallen ist. Also die Defense ein bisschen mehr gewichtet hat. Dann aber klar, Klay, der irgendwie in Golden State, aber halt drei unfassbar gute um sich rum hat. Und dann ist es, glaube ich, oder ich könnte mir vorstellen, dass es dann einfach auch dass es dann eine persönliche Sache einfach ist. Also wie gesagt, was gewichte ich mehr? Und dass es dann halt auch ein bisschen austauschbarer wird einfach, weil die Leistung nicht mehr sich so deutlich abhebt. Und dann kommt es halt mehr darauf an, was ich jetzt als Wähler quasi am meisten gewichte. Und klar, aber ich könnte mir schon auch, was du sagst mit der Reputation, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da Westbrook ja so als ehemaliger MVP sozusagen da immer noch vielleicht ein bisschen einen leichten Vorteil gegenüber Beal zum Beispiel hat. Oder vielleicht auch sogar gegenüber Thompson, wobei, Ja, diese Triple-Double-Geschichte ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Ich weiß nicht, also bei mir wäre es jetzt nicht zwingend, aber da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, boah, er hat es jetzt schon wieder geschafft und so. Und
Mit
das
Sicherheit. Ist ja
gehört dann
auch
irgendwie
an und
auch
für
rein.
sich beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das halt vor ihm überhaupt nur ein einziger Mal eine Saison geschafft hat und er hat es jetzt
Ja.
3 Jahre in Folge geschafft. Aber
Ja, absolut.
dass das alleine irgendwie, ja, weiß ich nicht, dafür gibt es halt irgendwie in der heutigen Ära und so wie heute Basketball gespielt wird, einfach ein bisschen zu viele Möglichkeiten, um Triple Doubles zu holen. Ich meine, Ben Simmons war auch nicht ewig weit weg davon,
Ja,
so
klar.
einen Schnitt aufzulegen und das wäre trotzdem nicht einer der besten Guards in dieser Saison gewesen.
Nee, also definitiv. Also wie gesagt, ich denke nur, dass da halt jeder Einzelne, der da abstimmen darf, dann irgendwie vielleicht seine eigene Gewichtung irgendwie hat. Und was ich halt dann halt bitter finde, also gerade wenn man jetzt Richtung Klay Thompson kommt, also Klay wäre jetzt vielleicht auch für mich eher noch einer, also gut, für mich ist Klay tendenziell immer im First Team, aber darum soll es ja jetzt an dieser Stelle nicht gehen. Aber so, wie du sagst, von der Leistung her gehört er da eigentlich auch mit rein. Und auch wenn du den Teamerfolg mit reinnimmst. Und ich verstehe auch irgendwie so seinen gewissen Ärger, aber er ist halt natürlich auch nicht so flashy. Und so in der Wahrnehmung hat er halt noch Curry vor sich, er hat noch Durant vor sich und irgendwie auch Green. Und damit, ja, ist er, glaube ich, schon so in der Wahrnehmung nicht so weit vorne. Was ich dann aber halt krass finde, was das für Implikationen für ihn hat, was sein Gehalt angeht. Also, dass da. Wenn wir jetzt quasi weitergehen, wenn ich jetzt sage, okay, es ist subjektiv und jeder legt da irgendwie andere Maßstäbe an oder gewichtet Dinge anders und dann geht es am Ende aber um 30 Millionen, weiß ich nicht, finde ich, also nicht, dass Klay Thompson diese 30 Millionen am Ende seines Lebens fehlen werden im Normalfall, aber trotzdem finde ich den Einfluss, den diese Wahl dann nimmt, dafür, auf welchen Parametern sie beruht, finde ich schon fast zu extrem eigentlich oder finde ich sehr extrem, sagen wir es mal so.
Ja, sehe ich auch so. Also vor allem, weil halt gewisse Teams dann eigentlich darauf hoffen müssen, dass ihre Spieler nicht da reingewählt werden, so wie das System jetzt ist. Also zum Beispiel, ich glaube, dass die Wizards 3 Kreuze gemacht haben, als Beal nicht da reingekommen ist. Und
Stimmt,
für die
ja.
Hornets ist das alles andere als gut, dass Walker da reingewählt wurde. Weil
Ja.
wer will denn einen Supermax-Vertrag an Kemba Walker bezahlen? Das ist, also die Hornets sind jetzt schon unfassbar mittelmäßig. Sie werden nie aus diesem Mittelmaß rauskommen, wenn sie jetzt einen Supermax-Vertrag da raushauen. Und gleichzeitig ist es halt wahrscheinlich etwas, was sie fast schon tun müssen, um halt den Spieler dann nicht vor den Kopf zu stoßen. Und die Situation hätten die Warriors vielleicht auch gehabt, wobei Klay ja schon öfter gesagt hat, ja, so kacke ist ja hier eigentlich gar nicht, vielleicht bleibe ich, weil es könnte schlimmer sein. Und ist ja auch so, also mit den 2,5 bis 3 Leuten, die vor ihm sind, ist ja auch eine sehr angenehme Situation für ihn. Also Klay kann ja im Prinzip sehr wenig falsch machen und hat, glaube ich, mit den gechilltesten Job, den ein Star in der NBA haben kann. Trotzdem, ja, bei anderen Spielern kann das halt schon echt ein Argument sein. Und dann, also wie geil dieser Supermax-Vertrag insgesamt ist, haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Also das ist letztendlich ja nichts, was ein Team ausgeben möchte. Und so, wo jetzt die Wizards das beste Beispiel sind. Und dann, ja, es ist ein schlechtes System. Ich finde, wenn man also so über die nächsten Jahre gesponnen, wäre es vielleicht eine Überlegung wert, den Supermax quasi so zu werten, dass er nicht gegen Salary Cap zählt oder jedenfalls nicht voll, damit das für die Teams nicht dermaßen zerstörerisch ist, so einen Vertrag auszuhändigen. Und so wie das System halt jetzt ist, ist es blöd. Und auch, dass Journalisten, die da abstimmen, dann quasi direkt dafür verantwortlich sind, wie viel ein Spieler verdienen kann, finde ich auch nicht gut. Also es ist ein blödes
Eben.
System. Wobei das auch sehr lustig ist, muss ich dazu sagen, wie sich Spieler jetzt regelmäßig darüber beschweren, so von wegen, das kann ja nicht sein, lass die Spieler doch wählen, weil bei All-Star-Wahlen werden dann auch jedes Mal kriegen Leute wie Ron Baker oder so irgendwelche Stimmen, einfach nur aus Prinzip.
Ja.
Es gibt halt unter den Spielern, genau wie unter einigen Journalisten wahrscheinlich, aber tendenziell wahrscheinlich eher ein paar mehr, Leute, die es absolut gar nicht ernst nehmen und da halt einfach irgendwas picken. Und deswegen ist wahrscheinlich das System, wie es jetzt ist, dass es halt Journalisten machen, insgesamt noch das Beste, aber es ist auch keine gute Option, finde ich.
Weil ich finde einfach, die Auswirkung ist einfach zu groß dafür. Also die
Ja.
Verantwortung, die du mit deiner Stimme oder die in deiner Stimme liegt, ist irgendwie zu hoch.
Ja, und ich meine,
Und
darüber haben halt die NBA und auch die Spielerunion abgestimmt. Die wollten das so, ne? Deswegen sind auch
ja, also.
diese Beschwerden krass, aber ja, es sieht halt auch, also man müsste schon sicherstellen, dass die Leute, die das machen, also die dann abstimmen dürfen, das auch wirklich gewissenhaft machen. Also bei jemandem wie Zach Lowe, wenn wir da den Namen sehen, dann können wir uns, glaube ich, sicher sein, dass der zumindest da viel Zeit reinsteckt. Der kommt dann vielleicht am Ende zu einem Schluss, den wir nicht teilen, aber man weiß, dass er jetzt nicht einfach nur hinrotzt. Aber wenn bei All-NBA-Teams dann für Leute wie Dwayne Wade sogar mehrere Leute stimmen, für Marvin Bagley Leute stimmen und so. Das ist halt, ja, jemand, der das macht, sollte halt wahrscheinlich danach einfach keine Stimme mehr bekommen. Und so muss man dann, also selbst wenn das dann irgendwann ein relativ kleiner Kreis an Experten ist, dann soll man das halt so machen und nicht Leuten einfach, weil sie irgendwie eine große Plattform haben, sagen, hier, nimm mal, und dann einfach das quasi nicht mehr checken, was dabei rumkommt, weil sowas sollte halt nicht passieren, wenn es große finanzielle Implikationen hat.
Mei, gut, am Ende ist es halt irgendwie so diese Endlosschleife nach oben im Geld ist dann irgendwie sowieso irgendwie so eine Frage, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass irgendein Spieler, also der Wohl und Weh eines Spielers hängt nicht davon ab, ob er einen Supermax oder einen normalen Max kriegt oder ob er
Absolut
jetzt, wie
nicht.
gesagt, ob jetzt Thompson 190 Millionen oder 220 Millionen über die nächsten Jahre verdienen kann. Da vielleicht, gut, aber das ist natürlich auch so, das hat sich auch über Jahre festgesetzt, dass halt dein Team deinen Wert dann irgendwie dein Gehalt bemisst. Also das heißt quasi, natürlich bist du dann irgendwie als Spieler im Normalfall möchtest du deine Wertschätzung ausgedrückt sehen und die siehst du dann halt über deinen Gehaltszettel oder deinen Vertrag so ein bisschen ausgedrückt. Vielleicht könnte man sich da auch ein bisschen von lösen, aber das ist natürlich, geht natürlich dann noch irgendwie tiefer und klar bist du dann auch wieder bei der Diskussion Besitzer und Geld soll ja an die Spieler fließen und der Meinung bin ich definitiv auch, aber naja, also
Bin ich
keine
auch. Ich finde
Ahnung.
nur, das System muss halt ein bisschen verändert werden. Wie gesagt, vielleicht mit, dass jedes Team einen Spieler hat, wo man, also quasi so ähnlich wie ein Franchise-Tag halt sagt, der zählt nicht gegen den Cap oder so. Also der kriegt halt alles an Geld, was irgendwie gemäß den Tarifen möglich ist, aber es beeinträchtigt nicht alles andere. Ob das eine Lösung ist, weiß ich auch nicht, aber es wär zumindest irgendwie ein
Wäre mal ein
Ansatz.
Ansatz irgendwie, ja.
Weil
Ja, oder
dieser
unten.
Supermax wurde im Prinzip ja eingeführt, damit halt Small Market Teams wie OKC und Co. keine Angst haben müssen, dass ihre Superstars gehen. Also heißt ja
Ja,
auch
eben, ja.
offiziell Kevin Durant Rule, also diese Klausel, die das dann quasi triggert und dass das nicht den Effekt hat, den man sich erhofft hatte, ist, glaube ich, mittlerweile ziemlich klar ersichtlich, weil die Small Market Teams, die bisher Supermax-Verträge rausgegeben haben, werden in den nächsten Jahren darunter leiden oder leiden jetzt schon darunter. Und die einzigen Supermax-Verträge, wo es nicht bereut wird seitens der Teams, liegt es einfach daran, dass das halt noch aktuell zwei Spieler auf MVP-Niveau sind, halt mit Harden und Curry, und es aber auch halt zwei Spieler sind, die höchstwahrscheinlich sowieso bei ihren Teams geblieben wären. Also auch ohne Supermax, meine ich.
Da kann man sich natürlich dann auch die Frage stellen, ob du quasi zwingend an der Spitze so viel drauflegen musst oder ob du vielleicht, also klar möchtest du diese Spieler halten, aber ob du nicht das System irgendwie, wenn du die Gelder an die Spieler verteilen willst, nicht nochmal mehr umverteilst quasi, dass du nicht nur an der Spitze diese Extreme irgendwie schaffst, die dann irgendwie Teams die Hände binden, sondern ob das dann irgendwie auch, also das ist mir jetzt gerade eingefallen, da ist überhaupt nichts durchdacht, oder ob du das nicht irgendwie auch unten ein bisschen ansetzen kannst bei den Gehältern, dass du quasi das. Den Floor so ein bisschen hebst, aber wie gesagt, keine Ahnung. Aber dies mit dem Franchise-Tag ist vielleicht tatsächlich irgendwie eine Idee, dass du sagst, okay, du kannst diesen Vertrag anbieten und bist aber danach trotzdem noch handlungsfähig irgendwie, was
Ja.
dein Teambuilding irgendwie angeht und dass du dann nicht irgendwie sagst, okay, wir haben jetzt diesen einen fetten Vertrag, wenn der sich jetzt schwerer verletzt, wie es bei John Wall der Fall ist, dann ist sowieso Vollkatastrophe und selbst wenn er sich nicht schwerer verletzt und einfach nur irgendwie leistungsmäßig ein bisschen nachlässt, haben wir ein Riesenproblem, weil uns einfach nicht mehr so viel bleibt. Ja, wird man eh sehen, weil ich meine, Portland, also Lillard ist auch jetzt available für einen Supermax. Die haben ja auch schon angekündigt, dass sie ihm eventuell einen zahlen würden. Blazers sind eigentlich die letzten Jahre auch konstant, wenn wir jetzt in der Angeschwung gleich noch drauf kommen, aber konstant eher handlungsunfähig, was große Free Agents angeht. Also da geht es dann irgendwie auch so in eine gewisse Richtung. Neben Walker hast du auch schon gesagt. Und Giannis ist dann natürlich auch 2020, kann der auch sein Supermax dann und könnte unterschreiben. Bei dem er dann 35% des Caps irgendwie einnehmen könnte und ist eine Menge, ne?
Das ist schon viel.
Ja.
Was halt vor allem, also ich meine, bei jemandem wie Giannis, der noch so jung ist, ist das vielleicht ein bisschen was anderes, aber Spieler wie auch Westbrook oder so, wenn halt diese Extensions immer zum ersten möglichen Zeitpunkt dann unterschrieben werden, dann sind das ja oft dann insgesamt 6 Jahre Laufzeit. Also weil es halt dann irgendwie 2 Jahre vor Ablauf des ursprünglichen Vertrags schon gemacht wird. Und das ist ja noch zusätzlich halt Kacke, weil das so das Team dann dauerhaft noch mehr handlungsunfähig macht. Aber naja, All-Defensive Team hätte ich auch eigentlich nur kurz die Anmerkung, dass das lustig ist, dass Curry, Kyrie und Lillard alle Stimmen bekommen haben.
Ja, sie haben es wenigstens versucht zu verteidigen.
Ja, toll.
Ja, früher, als Kind gibt es auch Medaillen für Effort. Also kannst du ja beim All-Defensive Team genauso machen.
Ja, das stimmt.
Wie groß ist die Freude, dass Marcus Smart im First Team ist?
Das finde ich schon gut. Also ich glaube, so beim First Team habe ich eigentlich sowieso keine Einwände. Ich habe eigentlich bei beiden Teams nicht wirklich Einwände. Man hätte darüber diskutieren können, ob man eher Holiday oder eher Thompson statt Bledsoe ins First Team packt, glaube ich. Aber also sie kommen ja beide vor.
Ja.
Dass PJ Tucker nicht drin ist, finde ich ein bisschen schade, weil Houston hätte
Ja.
gar keine Defense gehabt, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Und die Defense war auch mit ihm nicht toll, aber sie wäre ohne ihn halt eine Katastrophe gewesen, die komplette Saison über. Das hätte ich schon, ich finde, der hätte da schon eine Nominierung verdient gehabt, während Kawhi in der Regular Season vielleicht nicht zwingend hätte drin sein müssen. Einfach wegen deutlich weniger Einsätzen. Ich glaube, es war jetzt
Brother
auch nur
Load
ein Punkt
Management.
Unterschied zwischen beiden. Von daher ist dann schon bitter für Tucker, aber naja, es ist dann eben so.
Aber da ist vielleicht auch so ein bisschen so die Reputationsgeschichte. Also,
In
man
dem
weiß
Fall ja
halt,
auch
wie.
gerechtfertigt,
Ja,
weil
absolut. Wie
wenn
gut er
er will, ist
verteidigt.
es halt doch immer noch ein ganz, ganz okayer Verteidiger.
Ja, relativ passabel, das stimmt. Nee, aber sonst, wie gesagt, Packer. Alpaka. PJ Tucker
PJ
hätte es auf jeden
Alpaka.
Fall. Hätte auf jeden Fall gut reingepasst, aber so ist jetzt kein Skandal dabei irgendwie.
Ja, denke ich auch.
Womit wir eigentlich auch schon zu den Conference Finals kommen könnten. Zu unserem kurzen Rückblick. Also, ja, letzte Woche waren wir, als wir aufgenommen haben, war die Warriors-Blazers-Serie fast schon durch. Also in der darauffolgenden Nacht stand dann Spiel 4 an und du hattest ja damals, als ich gefragt habe nach einem Sweep, hast du ja schon gesagt, kannst es dir vorstellen, aber also bringt nicht viel, weil ist ja demnächst schon vorbei. Und es war dann demnächst auch vorbei tatsächlich. Also es gab den Sweep und Portland war wieder dran in Spiel 4, war wieder vorne, hat es am Ende wieder nicht gerissen, aber es war, ja, ich meine, es hat sich halt durch die ganze Serie gezogen. Also im Endeffekt, die Warriors waren halt das bessere Team einfach, oder?
Ja. In einigen Spielen hat man schon sehen können, wie es vielleicht hätte funktionieren können für Portland, aber es fehlte irgendwie häufig dann doch so ein bisschen auch die Abgezocktheit, um so irgendwie über die Zeit zu bringen. Und also für mich ist, was insgesamt aus dieser Serie herausstach, in der Curry Lillard absolut dominiert hat und 100-mal besser aussah als er, habe ich mir irgendwie gedacht, oder ich habe mich gefragt, wie die Serie verlaufen wäre, wenn Amino und Draymond die Plätze getauscht hätten. Weil vieles von dem, was Golden State defensiv gegen Lillard gemacht hat, haben die Blazers gegen Curry auch versucht. Nur die Blazers hatten halt einfach niemanden, dem Lillard dann einfach den Ball geben könnte, der dann auf Höhe der Freiwurflinie auf einmal eine Überzahlsituation hatte und schnell die Entscheidung treffen konnte, wie es weitergeht. Und dann halt auch immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Also ob er jetzt selbst attackiert hat oder den Ball verteilt hat an den nächsten Shooter. Und natürlich ist dann auch wieder ein sehr großer Unterschied, dass Curry im Gegensatz zu Lillard nie stehen bleibt, sondern halt, sobald er den Ball abgegeben hat, trotzdem weiter rennt, die Defense weiter beschäftigt und irgendwo wieder dann auftaucht für den nächsten Wurf. Das ist auch ein großer Unterschied. Aber also diese Rolle von Draymond, das war irgendwie so in dieser gesamten Serie so mit das, was für mich am meisten rausgestochen ist. Also sowohl defensiv als auch offensiv.
Ja, wir haben ja letzte Woche einfach schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es für die Warriors auch in unseren Augen auch deshalb so gut funktioniert, Lillard ja sehr, sehr aus dem Spiel zu nehmen und auch McCollum teilweise, weil einfach sonst halt nicht viel passiert. Also außenrum, also was
Ja.
Kreation angeht. Und da, wie du sagst, also da ist natürlich, wäre natürlich Draymond, ist dann schon einer, der da irgendwie, der dir genau das Ding liefert, wenn der Ball irgendwie aus der Hand deines ersten oder zweiten Creators kommt oder wenn er den Ball los wird, dass du noch jemanden hast, der irgendwas machen kann. Und das hat den Blazers natürlich gefehlt. Und ich glaube auch mit der Bewegung denke ich mir manchmal auch, vielleicht merkst du es dann irgendwann auch doch, die höhere Belastung, die Lillard einfach über eine Saison hat. Jetzt im Vergleich zu Curry, also ich glaube, niemand rennt so wild rum wie Curry. Also deswegen gilt die Argumentation wahrscheinlich nur zu einem gewissen Teil. Aber wir haben es ja auch ein paar Mal gesagt, dass Lillard auf uns so ein bisschen platt, ein bisschen müde wirkte. Also vielleicht ist dann auch einfach irgendwann der Punkt erreicht, wenn du so viel schultern musst, wie er es tat, wie er es auch während der Playoffs tun musste, dass dann einfach irgendwann, ja, blöd gesagt, irgendwie jeder Schritt wehtut und du dann halt auch einfach
Ja.
weniger gehst.
Ich finde, das ist auch
Ja.
ein Punkt, wo er noch dazulernen kann. Also wir haben ja schon öfter auch das so ein bisschen honoriert, dass Lillard irgendwie in jeder Saison so ein bisschen besser wird und irgendwie so an ein, zwei Themen halt einfach arbeitet. Letztes Jahr war das nach der Pelicans-Serie hat er irgendwie sein Pick-and-Roll-Spiel halt klar verbessert und auch seine so Tempo bei der Entscheidungsfindung. Und jetzt, also ich finde, das war in dieser Serie schon klar ersichtlich, dass einfach diese Bewegung ihm da so ein bisschen fehlt. Und also es kann gut sein, dass er einfach K.O. war. Er hat ja jetzt auch selbst gesagt, dass in den nächsten Jahren so ein bisschen Load Management vielleicht gar keine ganz blöde Idee war, womit er halt recht
Ja.
hat, weil er wird halt schon sehr, sehr stark belastet. Und gerade jetzt in dieser Saison, wo dann McCollum, glaube ich, 6 oder 7 Wochen sogar ausgefallen ist, Nurkic dann ja irgendwann raus war, hing halt einfach extrem viel von Lillard ab. Und also ohne den, also es war ja für sie schon auch sehr wertvoll, sich den Heimvorteil für zumindest die erste Runde zu sichern. Deswegen hat es ja auch
Absolut.
Gründe. Also, und es ist dann auch nicht blöd, ihn viel zu belasten, aber wenn man irgendwie in Zukunft schauen kann, dass man da ein paar mehr Pausen reinbekommt, dann gibt es halt vielleicht in den Playoffs auch nochmal einen Gang, den man hochschalten kann. Und bei ihm war es jetzt halt in dieser Serie oder in diesen Playoffs eher so, die erste Runde war bombastisch und danach hat er halt sehr sukzessive abgebaut.
Woran ist auch immer, also du hast ja auch letzte Woche schon angesprochen, dass die, also sowohl die Nuggets als auch die Warriors anders gegen ihn verteidigt haben als jetzt die Thunder. Dass das sicherlich ein Faktor war, dass sie ihn wesentlich mehr unter Druck gesetzt haben, getrappt haben, Ball aus seinen Händen und so weiter.
Ja.
Sicherlich auch ein Faktor, genau. Aber da bin ich auch mal gespannt, was er da nächstes Jahr bringen wird, ob er da irgendwie, klar, ob er öfter mal aussetzt oder ob er sich einfach mehr abseits des Balls bewegt und dann halt nicht nur als irgendwie statischer Decoy sozusagen an der Dreierlinie wartet, den du halt als Defense respektieren musst, weil er einen guten Wurf hat, sondern auch dem du als Defense auch folgen musst, weil er erst links ist und 5 Sekunden später rechts auftaucht oder so. Also da bin ich
Ja.
auch gespannt. Was bei Portland irgendwie kommen wird, werden wir ja gleich noch besprechen in der Angelstunde. Jetzt könnten wir aber so Richtung, also wenn du nichts mehr zu sagen hast zu der Serie, könnten wir Richtung Bucks Raptors kommen, weil da war es noch ein bisschen aufregender zwischen letzter und dieser Woche.
Ich hätte nur noch eine Frage an dich, weil ich das jetzt irgendwie über die letzten Wochen ziemlich häufig in irgendwelchen US-Podcasts gehört habe, dass jetzt irgendwie permanent darüber geredet hat, wo man eigentlich Steph Curry All-Time einordnen muss, irgendwie weil wegen seinem Run und auch wegen dem, was er jetzt in diesen Playoffs halt so abgeliefert hat. Hast du da eine Meinung dazu?
Also ich finde man kommt natürlich schnell dazu, wie diese All-Time-Diskussion zu starten. Ich tue mich halt immer ein bisschen schwer. Also ich meine, wir reden ja auch oft drüber, irgendwie Spieler jetzt zwischen Generationen zu vergleichen und dann irgendwie einzusetzen. Aber für mich ist Curry vielleicht jetzt auch aber so sehr Recency-Bias so ein bisschen. Er ist jetzt nicht Kategorie Jordan, LeBron, aber kommt dann für mich schon relativ bald. Einfach weil er A, das Spiel mitgeprägt und verändert hat, die Art und Weise, wie er spielt. Also ich meine, auch ein Lillard, glaube ich, hat so seine Idee jetzt vom Logo zu werfen, auch so ein bisschen zumindest von Curry übernommen. Die Art und Weise, wie du sagst, wie er sich bewegt übers Feld, wie er die ganze Zeit die Defense ja irgendwie dazu zwingt, wach zu bleiben, aber auch da gleichzeitig irgendwie so ein bisschen ablenkt und somit Platz für seine Mitspielerschaft, den Einfluss, den er auch nimmt, wenn ihm eigentlich selber gar nicht so wahnsinnig viel gelingt. Und dazu noch die Art und Weise, wie er einfach ja, die Konstanz, mit der er seine Würfe trifft und noch die Erfolge, die er gefeiert hat, ist für mich eigentlich schon ein Cocktail, der irgendwie dann ja zu den besten, die ich jemals zumindest gesehen habe, führt. So sehe ich's. Wie ist bei dir?
Ich glaube gerade dieses, also was du gesagt hast, dass selbst wenn er keinen guten Tag erwischt, trotzdem ist er halt irgendwie jemand, der ab der Mittellinie eigentlich mit zwei Leuten verteidigt wird teilweise. Und so, also sowas habe ich halt noch nie gesehen, dass jemand diese Art der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also viele andere Spieler haben natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber so, also dass eine komplette Defense eigentlich ab der Mittellinie in Panik ist und nicht weiß, was sie tun soll oder beziehungsweise so sich zu 100% auf ihn konzentrieren muss, das ist schon ziemlich einzigartig. Und also ich mag diese generationenübergreifenden Vergleiche an sich auch nicht. Ich würde halt für mich jetzt aktuell sagen, wo man auch dazu, glaube ich, erkennen darf, dass er noch lange nicht fertig ist. Und ich glaube auch, dass er auch in den nächsten
Oh, mit
Jahren
Sicherheit.
noch, gehen wir mal davon aus, dass Durant geht, noch ein, zweimal Liga-Topscorer oder so werden könnte. Einfach weil er, wenn er wieder mehr Würfe nimmt, da geht einfach immer noch mehr. Das sieht man glaube ich eigentlich immer, wenn Durant halt nicht mitspielt, dass Curry da schon auch an Zahlen einiges geopfert hat. Stand jetzt würde ich halt einfach sagen, von dieser Generation, also so von den Jahren ab 2010, gibt es halt an erster Stelle LeBron und dann prügeln sich Curry und Durant für mich so um den Platz 2. Also das sind so für mich die drei definierenden Spieler in diesen 10 Jahren. Wenn jetzt Kawhi die Warriors im Alleingang erlegt und nächstes Jahr dann mit den Clippers auch nochmal Meister wird, dann können wir ihn da auch noch mit reinnehmen. Aber ansonsten hätte ich jetzt gedacht, die drei machen das so ein bisschen untereinander aus. Und LeBron ist für mich klar auf Nummer 1. Und die anderen beiden, das ist ein engeres Rennen. Aber ich glaube, Curry hat halt diesen revolutionären Faktor. Durant ist halt einfach eine nie dagewesene Erscheinung, die auch irgendwie, also irgendwie macht es gar keinen Sinn, welche Skills der alle in sich vereint und ist halt so eine singuläre Waffe und Curry hat halt einfach das Spiel komplett verändert. Also das ist dadurch irgendwie schwerer zu vergleichen.
Nee, aber das macht es ja gerade auch irgendwie cool, finde ich, dass du da irgendwie da oben zwei Spieler hast, die komplett anders sind, aber trotzdem halt einen riesen, riesen Einfluss aufs Spiel nehmen und halt irgendwie für sich einfach komplett einzigartig und unfassbar sind quasi. Also rein spielerisch. Und nee, aber finde ich einen ganz guten Ansatz, irgendwie LeBron und dann Durant und Curry und ja, würde ich jetzt mitgehen. Eventuell kommt Giannis da ja noch irgendwann rein. Geiler Übergang.
Bei der nächsten Generation dann. Könnte sein.
Bei der nächsten Generation dann, genau. Ja, also wie gesagt, vor einer Woche saßen wir da und haben drüber gesprochen, wie unfassbar gut die Bucks sind, dass wir eigentlich irgendwie, obwohl sie gerade Spiel 3 verloren hatten, dass wir uns da eigentlich nicht groß Sorgen machen, dass sie ja ihren Plan verfolgen, dass sie, ich glaube, ich habe auch gesagt, dass sie zwar die einzelnen Spieler Schwankungen haben, dass sie als Team aber nicht so viele Schwankungen haben, einfach weil da immer mal wieder jemand einspringen kann, wenn es beim anderen nicht läuft und haben den Raptors einfach auch nicht zugetraut, dass sie gerade die Unterstützung auch noch, also dass Kawhi gerade die Unterstützung vielleicht aus der zweiten, dritten Reihe bekommt, die Giannis bis dahin hatte, waren uns eigentlich relativ sicher, dass die Bucks das irgendwie über die Bühne kriegen. Und dann haben die Bucks irgendwie gar nichts mehr über die Bühne bekommen und waren 5 Tage später raus. Also, was ist passiert in dieser Woche, Ole?
Ich krieche zu Kreuze. Also die Raptors haben sich den Respekt, den ich ihnen über lange Zeit eigentlich nicht geben wollte, absolut verdient innerhalb dieser Woche letztendlich. Sie haben Wege gefunden, sich anzupassen und Dinge zu verändern, was den Bucks dann einfach nicht mehr gelungen ist. Also das größte Adjustment ist wahrscheinlich halt, dass Kawhi ab Spiel 3 der primäre Verteidiger von Giannis war und sich dabei offensichtlich, wie wir gesehen haben, nicht verausgabt hat, sondern halt, oder also er hat sich verausgabt, aber es war nicht zu viel für ihn. Er hat's hinbekommen. Mit der Help-Defense natürlich auch von den anderen. Also es spielt halt schon eine
Hinten,
Rolle, dass wenn der Spin-Move kommt von Giannis, um irgendwie von diesem ersten Verteidiger wegzugehen, wenn da halt Leute wie Green, wie Lowry mit schnellen Händen, wie Marc Gasol im früheren Defensive Player of the Year halt diejenigen sind, die da dann aushelfen. Das haben die Raptors unglaublich gut gemacht. Das hat Kawhi unglaublich gut gemacht. Und ja, den Bucks ist irgendwie nichts, also kein Mittel eingefallen, wie sie das dann mal geschafft haben, Giannis in bessere Matchups zu bekommen oder ihm Platz zu verschaffen. Also es hat dann Bledsoe vollkommen das Selbstvertrauen verloren. Also stand immer wieder blank an der Dreierlinie, was halt auch so das Design der Raptors war, und statt dann aber zu attackieren, wie er das halt in der Regular Season oft gemacht hat, wo er auch kein toller Schütze war, hat er dann irgendwie gewartet und dann vielleicht nochmal einen Pass gespielt. Es konnten sich alle wieder sortieren und sie haben halt den Raptors damit extrem in die Karten gespielt. Das mal so als erstes. Was dann natürlich auch dazu kommt, sind halt so Sachen, die man nun wirklich nicht vorhersehen kann, wie das Fred Van Vliet, sobald sein Sohnemann Vorspiel 4 auf die Welt kommt, auf einmal nicht mehr daneben werfen kann und über 80% seiner Dreier trifft. Das sind dann so also Sachen, da können wir auch letzte Woche so viel wie möglich rumlabern, von wegen, wer diese Serie gewinnt, weil solche Dinger können halt einfach zum absoluten X-Faktor werden. Wenn ein Spieler dann komplett heiß läuft, also es hätte auch auf Raptors-Seite Danny Green sein können, es hätte auch der Gegenseite Nikola Mirotic sein können, der nichts getroffen hat und quasi irgendwann auch unspielbar wurde.
Spiel 6 war ganz raus, ne?
Spiel 6 war ganz raus, Spiel 5 hat er auch nur 9 Minuten gespielt, weil es
Ja,
halt einfach
genau,
nicht
ja.
funktioniert hat mit ihm. Bei dem ist es halt so, wenn der Dreier nicht fällt, dann ist er eigentlich nicht so super brauchbar offensiv. Und die Bucks haben, mich hat das ein bisschen gewundert, dass sie eigentlich sehr davon weggegangen sind, zum Beispiel Lopez auch mal so ein bisschen im Low Post zu featuren, was sie in Spiel 1 gut gemacht haben, was sie aber danach nur noch ganz wenig eingebracht haben. Man hat, glaube ich, im Lauf der Serie gesehen, dass halt Kawhi einfach noch so ein, zwei Entwicklungsstufen über Giannis anzusiedeln ist. Also weil er einfach ja in Sachen Entscheidungsfindung noch ein bisschen besser ist. Er ist erfahrener, er hat mehr gesehen, also auch mehr Coverages. Es war, glaube ich, auf jeden Fall die beeindruckendste Serie, die ich von Leonard bisher gesehen habe, auch gerade als Playmaker. Also das ist ja was, wo man sonst noch drüber reden konnte, dass es eigentlich so eine seiner wenigen Schwächen war. Und in dieser Serie, gerade in den letzten beiden Spielen, hat er, glaube ich, zusammen 16 oder 17 Assists verteilt, hat auch so ein bisschen gelernt, seinen Mitspielern zu vertrauen. Und dann, ja, hat sich das irgendwie verselbstständigt und dann haben sie es tatsächlich hinbekommen. Also hätte ich nie gedacht, aber kann man echt nur den Hut vorziehen.
Ja, es hat sich echt so ein bisschen hochgeschaukelt bei den Raptors irgendwie. Also wie du sagst, so Kawhi hat den Mitspielern mehr vertraut und die Mitspieler haben sich dann auch einfach mehr vertraut. Also auch Lowry, finde ich, hat dann
Eine überragende
irgendwann,
Serie gespielt.
ja, also effizient vorne mit, ja, also mit Nachdruck quasi, mit Vertrauen ins eigene Spiel, das ja bei ihm immer so ein bisschen eine Sache hat, attackiert.
Und
Ich
bei
meine,
ihm
gut.
kamen die großen Plays immer zum richtigen Zeitpunkt.
Ja.
Also es war in dem Fall nicht nur die 1A-Option bei den Raptors besser, also Kawhi war besser als Giannis, sondern auch die zweite Option, Lowry statt Middleton, war auch deutlich besser. So, das ist dann kombiniert sich schon ganz gut.
Ja, die Raptors haben irgendwie. Also das fand ich halt so das Interessante bei den Raptors, dass sie sich, abgesehen von Kawhi, kollektiv so aus dieser leichten Lethargie befreit haben, die sie während der Sixers-Serie teilweise so ein bisschen hatten. Also, dass sie einfach irgendwie oder aus. Das, oder vielleicht Lethargie ist vielleicht der falsche Ausdruck, dass sie einfach dieses Vertrauen in sich viel mehr gefunden haben und in ihr Spiel. Zumindest sah es so von außen aus, wer weiß, was da innen irgendwie abgegangen ist. Aber gerade Lowry oder auch jetzt, wenn Ibaka hat irgendwie seinen Beitrag geleistet, auch Gasol ist wesentlich, ja, wie soll ich sagen, zielstrebiger geworden,
Ja,
fand ich im Laufe
hat
der
auch eine sehr
Serie.
gute Serie gespielt insgesamt.
Und einfach alles ist mit mehr Selbstverständnis abgelaufen. Und ja klar, wie du sagst, wenn Steady Freddy zurück ist, dann wird es natürlich schwer. Also ich meine, letztes Jahr war er ja einer der verlässlichsten Bankspieler der Raptors und dieses Jahr oder in den Playoffs war es jetzt wirklich problematisch, bis eben dann Spiel 4. Und ich fand die Defense gegen Giannis, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend teilweise. Also
Absolut.
dieses, also gerade diese Help-Defense, dieses, sie haben ihm einfach so dermaßen alle Wege abgeschnitten, dass er dann irgendwann in Spiel 6 dazu übergegangen ist, wirklich dann aus der Mitteldistanz teilweise abzudrücken. Was ja, also nach zwei Dribblings dann irgendwie, was ja überhaupt nicht sein Spiel ist. Und halt, es wurde nichts oder es wurde wenig anderes zugelassen. Wobei man natürlich auch, Spiel 6 fand ich dann auch irgendwie wieder speziell, weil die Bucks am Anfang schon aussahen wie die alten Bucks. Also sie haben
Ja.
ihre Würfe getroffen, Rebounding hat gepasst, die Defense hat gepasst, Ballmovement hat gepasst. Und irgendwann ging es halt dann bergab. Und dann war genau das, was wir eigentlich nicht gedacht haben. Hatte ich dann so ein bisschen den Eindruck, dass sie dann das Vertrauen verloren haben in ihr Spiel. Und was dann aber für mich so mit Blick auf die Serie auch verständlich war, weil sie, also du sagst, sie haben es nicht geschafft, irgendwie Giannis die Matchups zu bieten, glaube ich, ist ein Faktor auf jeden Fall. Nur so diese Exit-Strategie hat doch überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise oder der andere Eckpfeiler ihres Systems, weil sie haben nicht von draußen nichts getroffen. Das klingt aber banal,
Ja.
sie treffen ihre Würfe nicht, aber sie haben als Team 31% ihrer Dreier getroffen und nur Hill und Connaughton haben mehr als 40% von draußen getroffen. Lopez zum Beispiel nur 31%.
Ja.
Und
Toronto
damit.
hat den richtigen Spielern Würfe erlaubt und
Genau.
halt zum Beispiel Middleton hat keinen einzigen einfachen Wurf quasi oder kaum einen einfachen
Richtig.
Wurf bekommen, der halt tatsächlich ein guter Shooter ist, während Bledsoe hätte pro Spiel 20 unverteidigte Dreier nehmen können. Er hätte wahrscheinlich keinen getroffen, aber er hätte sie
Aber.
nehmen dürfen.
Oder einen vielleicht.
Ja,
Vielleicht.
vielleicht einen.
Nein, aber gut, das ist natürlich auch der Faktor Defense dann. Also was
Ja.
und Gameplan irgendwie vom Coaching-Staff. Also finde ich für mich raus, wie ich dem Gegner seine Stärken nehmen kann. Und den Wurf generell kann ich ihn nicht nehmen, aber ich kann es denen, die gut werfen können, kann ich es natürlich schwerer machen als anderen. Und da hat auch Nick Nurse dann halt einen ziemlich guten Job gemacht, mit seinem Staff natürlich zusammen.
Absolut. Also das Duell ging in dem Fall auch klar an Nikolas Krankenschwester im Vergleich zu Mike Budenholzer. Also auf jeden
Ja.
Fall. Aber
Und.
vielleicht auch ein Stück weit deshalb, weil doch auf Seiten der Raptors defensiv individuell noch mehr Spielintelligenz vorhanden war. Also vielleicht mehr Möglichkeiten, um auch in-game so ein bisschen was zu adjustieren. Also Die Bucks sind quasi immer bei dem geblieben, was sie halt immer machen, so nach dem Motto. Ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass sie wahnsinnig viel im Lauf der Serie irgendwie individuell verändert haben. Und vielleicht ist es dann auch ein Stück weit ein mangelndes Vertrauen oder vielleicht auch einfach, sie haben in der Regular Season ihre Spiele so deutlich gewonnen, dass es selten wirklich enge Spiele gab, in denen man so das so ein bisschen lernen kann, wie gehen wir eigentlich mit massivem Druck um? Oder wie reagieren wir eigentlich, wenn wir jetzt auf einmal eine richtig krasse Defense gegen uns gestellt bekommen? Der Faktor ist halt irgendwie nicht da gewesen.
Ja, du, ich meine, du hast schon recht mit den Raptors. Ich meine, im Endeffekt haben sie vier Ausnahmeverteidiger in der ersten fünf und Pascal Siakam. Also, und
Der
der
ist
jetzt
auch,
auch
also der hätte
nicht,
auch
ja.
ins All Defensive Second
Eben,
Team,
deswegen
hätte
meine
der
ich,
auch
also,
gehen können.
ja, genau, also es ist so, sie können es dir auf alle erdenklichen Arten schwer machen. Und klar ist es dann für ein Team wie die Bucks, für das irgendwie die komplette Saison über alles lief, ist dann natürlich schwierig, sich dann irgendwie, oder schwieriger, glaube ich, sich dann anzupassen einfach. Zumal, wenn du noch nie in dieser Situation warst. Also auch für Giannis, glaube ich. Also man hat dann irgendwie schon, ich glaube, Bill Simmons hat gesagt, er hat Giannis dann irgendwann angesehen, dass er irgendwie so sein Vertrauen irgendwie so ein bisschen, oder dass er so ein bisschen verloren wirkte. Weiß nicht, ob er es ihm jetzt wirklich angesehen hat, aber ich meine, Giannis hat auch so sein Selbstverständnis im Spiel so ein bisschen verloren gehabt und
Ja, ist ja auch irgendwann zu Dwight Howard an der Freiwurflinie geworden. Auch das ist
ja,
ja nicht
genau.
was, was normalerweise sein Ding ist, sondern was für mich schon auch dafür sprach, dass er sehr mit sich gehadert hat und mit der gesamten Situation.
Ja, eben. Und dann, sobald es dann im Kopf ist, weiß man ja, wenn man selber hin und wieder mal Basketball spielt, wird es schwierig. Also dann irgendwie wieder rauszukommen, also gerade so im Laufe einer Serie, vor allem wenn du, glaube ich, auch wenn du dir so ein bisschen, ich glaube nicht, dass sie sich sicher waren, dass sie die Serie gewinnen, aber ich glaube, sie haben sich in einer ganz, zu Recht auch in einer ganz guten Position gesehen. Und wenn du dann auf einmal
Ja.
merkst, okay, wir verlieren jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen, verlieren wir diese Position und uns schwimmt so ein bisschen davon alles und dann findest du nicht den richtigen Ansatz, dann ja, hat sich's, glaube ich, einfach auch so ein bisschen verselbstständigt. Ich meine, es sind halt auch wahnsinnig viele Faktoren. Also gerade so, wenn man aufs Shooting geht, wenn wir jetzt sagen, okay, sie treffen nicht, so wenn du dann klar richtig sagst, die Raptors haben auch die richtigen Leute werfen lassen und so, und da kam dann schon sehr, sehr viel irgendwie zusammen.
Und im Endeffekt kann man vieles darauf runterbrechen, dass Fred VanVleet 14 seiner letzten 17 Dreier in der Serie
Ja,
getroffen hat.
manchmal ist es dann banal, ne?
Das
Also,
ist halt, das
ja.
finde ich so geil daran, weil man kann sich das so kompliziert alles zusammendenken und letztendlich geht es dann häufig darum. Also, dass ein vorher ziemlich kalter Rollenspieler seinen Wurf wiederfindet und dann so also den heißesten Stretch seiner Karriere wahrscheinlich hinlegt, weil er gerade zum zweiten Mal Vater geworden ist.
Ja, und deshalb irgendwie, man tut dann, weil wir reden jetzt auch so, okay, die Bucks, sie haben es dann am Ende verkackt, aber im Endeffekt waren sie in Spiel 6 sehr nah dran, dieses Spiel zu gewinnen. Sah es auch so aus, als könnten sie dieses Spiel gut holen. Und dann eben kommt halt irgendwie Van Vliet und schweißt halt gleich mehrere Dreier rein und dann irgendwann stockt halt alles so ein bisschen. Und dann sind es halt die banalen Dinge. Es ist halt auch in dem Low Post, in dem mit Stan Mangani, den ich vor ein paar Wochen schon mal angesprochen hatte, da hat er eben auch gesagt, also oft sind es wirklich die einfachsten Dinge. Also Rebounding, Shotmaking oder dann, also
Ja.
einfach wirklich was, oder halt ein
Rebounding war auch ein
Rollenspieler.
großer Faktor in der Serie. Also, wo die Bucks eigentlich ja ein absolut überragendes Team die gesamte Saison über waren. Sie haben in kritischen Situationen oft Offensiv-Rebounds zugelassen. Also sei es von Kawhi, auch von Lowry, der mit seinen 1,50 trotzdem immer mal wieder in die Zone reinkam und sich einen Offensiv-Rebound gegriffen hat und so. Und da waren sie dann in einigen Szenen einfach nicht konsequent genug und solche kleinen Dinger können es halt letztendlich einfach ausmachen.
Absolut.
Großes Ding noch dazu ist halt, dass Kawhi einen der besten Playoff-Runs gerade hinlegt, die ich bisher so gesehen habe. Vielleicht mal non-LeBron in den letzten Jahren, der irgendwie häufig quasi vergleichbar abgeliefert hat. Aber was Kawhi im Moment so spielt, das ist schon brutal. Also angefangen mit der Sixers-Serie und jetzt fortgesetzt mit dieser. Was für eine Last der defensiv tragen kann, während er gleichzeitig auch noch offensiv der mit Abstand wichtigste Spieler ist. Das war so das Letzte, woran ich ein bisschen noch gezweifelt hatte, dass das geht. Weil, also ich habe ja letzte Woche auch darüber gesprochen, wie er halt 2014, als er Finals MVP wurde, ich glaube, er hatte die fünfthöchste Usage Rate bei den Spurs, war halt offensiv, wie gesagt, eigentlich ein Rollenspieler. Ein guter Rollenspieler, aber ein Rollenspieler, der defensiv halt seine ganze Energie investiert hat und LeBron mehr frustriert hat als jeder andere Spieler jemals in der Defense, abgesehen vielleicht noch von Iguodala. Ich wusste nicht, dass das auch geht, wenn er dazu noch eine LeBron-artige Last in der Offensive trägt. Und das hat er jetzt halt getan. Und das ist, kann man wirklich einfach nur jeden Hut vorziehen. Also genau für sowas ist es dann halt auch wert, seine Identifikationsfigur oder was auch immer zu traden für ein Jahr Kawhi, weil ein Jahr Kawhi gibt dir mehr Chancen auf Playoff-Erfolg als 10 Jahre DeRozan, so gemein das klingt, aber es ist einfach so ein besonderer Spieler.
Ja, und ich meine, es ist ja jetzt auch irgendwie, es klingt zwar gemein, es ist auch gemein, Ole, übrigens,
Tut mir
aber
leid.
nein, aber
Es
es
ist aber
stimmt ja
überhaupt
auch.
nicht gemein gemeint.
Ja, sicher, okay. Nein, es stimmt ja auch irgendwie. Also ich hab gerade nicht mehr im Kopf genau, wie lange DeRozan in Toronto war.
Ich
Aber
meine 9 Jahre, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
in diesem einen Jahr Kawhi sind sie in den Finals, in denen sie vorher noch nie standen. Also irgendwie
Ja.
ist es. Ja, ich meine, was er gespielt hat, ist schon brutal. Also, wie du sagst, irgendwie vorne und hinten die Last zu tragen. Wie gesagt, ich finde, dass sie hinten, dass sie ihm auch extrem gut geholfen haben, einfach als Team.
Absolut, haben sie.
Aber klar, trotzdem ist er erstmal derjenige, der Giannis erstmal aufnehmen muss, Giannis in die richtige Richtung lenken muss.
Und der ihn vor allem auch fast nie gefoult hat. Also das finde ich auch
Ja.
beeindruckend, weil wenn man sich mal anschaut, wie halt zum Beispiel, wenn Curry in 4 defensive Possessions nacheinander involviert wird, dann hat er danach meistens 2 Fouls, weil er sich da irgendwie einfach nicht helfen kann. Und Kawhi foult halt einfach nicht. Also für jemanden, der defensiv so viel beansprucht wird, so krass diszipliniert zu sein und so selten irgendwie Fouls einzusagen, das finde ich halt auch nochmal total beeindruckend bei ihm.
Absolut. Man hat auch, finde ich, bei Giannis war dann auch echt irgendwann so das Problem, so, er hatte, also ich glaube, wenn du merkst, du kriegst echt keinen gescheiten Wurf mehr, also kein Wurf oder die Würfe, die dir liegen, die sind eigentlich fast nicht mehr da. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, an dem du dann irgendwann auch so, an dem die Zweifel halt beginnen. Oder verstärkt beginnen einfach, weil, okay, du musst dir alles hart erarbeiten, du musst an diese verdammte Freiwurflinie, du merkst dann da irgendwie, da zittert es auch so ein bisschen, oder du musst halt deinen Dreier irgendwie finden, den du der auch kommt oder geht, je nachdem. Und sie haben es echt. Ja, sie haben, wie gesagt, sie haben alles das irgendwie, was wir nicht erwartet haben letzte Woche, haben sie irgendwie gemacht, abgesehen davon, dass wir von Kawhi das so. Kawhi haben wir wahrscheinlich am meisten zugetraut. Aber ich fand auch, dass sie jetzt in Spiel 6, als es eben am Anfang nicht lief, finde ich auch nochmal so einen Schritt. Also eigentlich, wie gesagt, ging vieles in Richtung Bucks und sie haben dann, aber die Raptors haben trotzdem ihr Vertrauen nicht verloren. Und zwar als Kollektiv, sie haben dann ihr Ding durchgezogen. Und vielleicht diese Philly-Serie, vielleicht unterschätzt man die auch so ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel.
Vielleicht haben wir auch die Sixers ein bisschen
Genau,
unterschätzt.
das wollte ich damit sagen, genau. Also ich hatte danach eher irgendwie ein negatives Bild von den Raptors. Sie hatten es zwar irgendwie geschafft, aber ich hatte mehr von ihnen erwartet und sie haben sich dann so durchgemogelt. Aber
Ja,
am
sie sind
Ende,
mit einem
ja.
vierfachen Bounce, sind
Ja.
sie dann durch. Es war ja echt alles andere als eindeutig, diese Serie.
Eben. Und wer weiß, was in der Verlängerung passiert wäre. Aber ja, eben, wie du sagst, vielleicht war Philly einfach ein deutlich besseres Team, als wir immer gedacht haben. Und auch bei Philly ist vielleicht der Punkt, man kommt dann ja schnell, wie wir es bei den Raptors gemacht haben, wie wir es auch bei den Bucks dann teilweise machen, so in so eine. Es fällt einem dann schwer, irgendwie das Gesamtbild zu sehen, sondern es kippt dann halt, je nachdem, wie der Ausgang des Spiels ist, halt so in eine Richtung. Und vielleicht haben wir die Sixers dann einfach auch zu. Aufgrund der Schwierigkeiten, die sie natürlich irgendwie hatten, aber vielleicht haben sie dann einfach zu negativ gesehen, wie du sagst. Und vielleicht sind sie auch einfach ein sehr, sehr gutes und auch wahnsinnig unangenehm zu spielendes Team, wegen der Matchups, wegen des ganzen Talents, das da ist, auch wenn da nicht alles perfekt zusammenpasst. Und es war eigentlich eine Riesenleistung der Raptors, da durchzugehen. Trotz aller Schwierigkeiten.
Ja, und man hat nochmal gesehen, wie kacke die Celtics eigentlich waren, weil die sich von diesen Versagern namens Milwaukee
Von
dermaßen haben
diesen
abfrühstücken lassen.
unfassbar miesen Bucks.
Von diesem Katastrophenteam.
Die jetzt im Sommer hoffentlich die richtigen Schlüsse ziehen werden.
Ja, ist das deine
Und
Überleitung zur Angelstunde?
könnte ich machen eigentlich, oder? Sind wir durch
Ja,
mit den
also ich
Conference
habe das jetzt
Finals?
so interpretiert.
Ja.
Das Einzige, was man noch, was es noch zu sagen gilt, ist, ich habe mich echt tatsächlich am meisten für Kyle Lowry gefreut.
Ja.
Also, weil man dem irgendwie diese ehrliche Freude sehr gut ansehen konnte.
Diese
Und
Aufnahme kurz nach Ende, ne, wo so einfach nur strahlt, ne?
ja.
So ein ungläubiges Strahlen, ja. Fand ich auch richtig cool. Eigentlich wollte ich anders. Ich wollte nämlich noch ganz kurz, einmal kurz Richtung Drake mich auslassen.
Können wir nicht, wenn wir über die Finals reden, quasi darüber reden, wie kacke und nervig der ist, oder wolltest du es jetzt gerne tun?
Ich wollte nämlich erst sagen, Drake ging mir echt auf den Sack und dann wollte ich sagen, aber Lowry. So, das war eigentlich mein Plan.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ne, sonst nur noch, wenn anders Positives noch hervor.
Okay, also ich mache jetzt erst kurz Drake und dann.
Ja, hau raus.
Ja, aber dieses, es ging mir echt am Ende hart auf den Sack, wie er nur Richtung Bugs Bunny gefeiert hat. Und dieses It's over, und er hat eigentlich nur gepöbelt, und da kommt sein Team, kommt endlich in die Finals, und anstatt dass er richtig feiert, fällt ihm nichts Besseres ein, als die ganze Zeit den Gegner zu beschimpfen, der gerade eh schon am Boden liegt. Ging mir hart auf den Sack. Ich mag Drake jetzt nicht mehr. Nicht, dass ich, vorher hatte ich keine Meinung zu ihm, jetzt mag ich ihn nicht mehr.
Ja, ich habe es vor ein paar Tagen eh auch schon bei Twitter geschrieben. So, ich finde die Mucke auch nicht gut, aber die kann ich relativ problemlos ignorieren, wenn ich nicht gerade irgendwie in den USA unterwegs bin, wo man nichts anderes hört irgendwie. Hier kann ich das ganz gut. Aber wenn der halt sich bei den Spielen so krass in den Vordergrund hängt, das ist schwerer zu ignorieren. Und
Ja.
das fand ich auch, ja, mühsam, dass er sich da dann ausgerechnet in dem alten Tupac-Hoodie von Above the Rim hinhockt, fand ich auch nicht gut, weil andere Kategorie, mein Freund. Ganz andere Kategorie. Aber ja, ich meine, das wird jetzt halt, da müssen wir in den Finals auch durch, ne? Das wird halt einfach so sein.
Wobei ich natürlich schon gespannt bin, was sich Kollege Green da zurechtlegt.
Ja, und E40.
Ja, oh, stimmt.
Ich meine, in der Bay Area, die sind zwar, also die meisten sind zwar weit über den Zenit, aber da laufen auch ein paar Rapper rum, die dieses Duell, was jetzt bei Milwaukee Mallory Edens mit ihm aufnehmen musste, die das vielleicht besser machen können. Ich weiß es nicht. Wobei ich das eigentlich ziemlich lustig fand, wie sie sich dann bei Spiel 5 mit einem Pusha T-T-Shirt hingesetzt hat. Aber da muss man jetzt
Tja.
wahrscheinlich auch weiter in irgendwelchen Rap-Beef-News sich auskennen, um das weiter zu vertiefen. Das machen wir jetzt mal nicht an dieser Stelle.
Nee. Nee, wir gehen, weil mir jetzt gerade niemand an. Doch für Ibaka hat es mich auch sehr gefreut. Ibaka hat auch
Es ist
sehr.
so.
Ja, und?
Ich habe mich für Marc Gasol gefreut.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Marc Gasol ist, scheint einfach ein unfassbar guter Typ zu sein.
Also
Und.
ein sehr ehrliches Salut an die Grizzlies. Das fand ich tatsächlich sehr cool, als er
Ja.
danach meinte, so dass das auch für Sibo und Conley und so ist, dass er da
Ja.
jetzt in den Verein steht.
Tony Allen und so, genau. Nee, fand ich auch. Also ich finde, der kommt einfach, egal wo du ihn siehst, jetzt auf dem Feld, also während des Spiels oder dann irgendwie danach oder irgendwie in Interviews, kommt er einfach wie ein ehrlich netter Mensch rüber. Das
So
will ich
kann man
schon
das
sehen.
ausdrücken, ja.
Ja. Und dann irgendwie im Sommer hat er auch dieses Ding gehabt, wo er da bei der Seenotrettung mitgemacht hat im Mittelmeer, wo er auf so einem Rettungsboot war und dann auch, glaube ich, selber ins Wasser gesprungen ist und Flüchtlinge vor dem Ertrinken mitgerettet hat quasi. Und ja, Marc Gasol.
Bueno,
Ich,
hermano, weiß.
Bueno Hermano. Jetzt ist natürlich der Übergang dahin, aber jetzt ist auch schon egal, deswegen Angelstunde. Und nachdem wir gerade schon bei den Bucks sind und festgestellt haben, wie mies die Bucks eigentlich dann am Ende doch performt haben, können wir uns jetzt mal ganz kurz damit beschäftigen, was denn im Sommer unserer Meinung nach tun sollen. Also ich meine, es stehen einige Entscheidungen an. Fix haben sie noch Giannis, ist noch unter Vertrag. Bledsoe, den haben sie ja verlängert im Laufe der Saison. Tony Snell hat noch einen Vertrag, DJ Wilson und Dante DiVincenzo. Teilweise garantiert sind George Hill, Pau Gasol, Ersan Ilyasova, Connaughton und Sterling Brown. Sie liegen bei gut 107 Millionen Dollar bereits jetzt. Und jetzt kommt die Frage, was sie machen. Nummer 1, Chris Middleton. Hat eine Player Option, die er wahrscheinlich nicht ziehen wird.
Die er auf keinen Fall ziehen wird.
Die auf keinen Fall ziehen wird.
Das
Die ihn
sind
damit,
nur
was ihn
13
dann
Millionen, das ist ja für ihn.
macht ihn damit zum Free Agent und es deutet ja alles darauf hin, dass er bleibt. Eigentlich während der Saison und ich glaube nicht, dass sich viel geändert hat. Glaubst du, dass sich viel geändert hat?
Nö, absolut nicht. Also ich denke, sie werden ihm wahrscheinlich das Maximum geben müssen. Aber das werden sie auch tun.
Und ich
Und
glaube
dann gehe ich
es.
schon davon aus, dass er auch sagt hier. Ja, ich bleibe, weil also es ist auch für ihn nicht die schlechteste Situation, dem Janis.
Er hat es ja auch schon durchblicken lassen, dass
Ja.
Situation und Team und alles für ihn eine sehr, sehr große Rolle spielt und dass es eben passt in Milwaukee. Und dann, ja, also ich glaube auch, also es ergibt auch einfach irgendwie Sinn. Also Giannis und Middleton und auch im Verbund mit der Franchise Bucks beziehungsweise der ganzen Situation da. Und ich finde auch, um das jetzt kurz loszuwerden, ich finde auch, man muss jetzt bei den Bucks nicht den Hammer rausholen und sagen, es ist jetzt alles mies, weil sie diese Serie irgendwie noch aus der Hand gegeben haben. Also es ist ein junges Team, das in seinem ersten ja im ersten Jahr eigentlich einer großen Entwicklung war, weil sie jetzt, der Erfolg hat sich jetzt richtig eingestellt und es hat alles wahnsinnig gut funktioniert, aber genau dieser Rückschlag ist ja auch irgendwie ein Teil des Lernprozesses und dass man mit gewissen Situationen vielleicht nicht perfekt umzugehen weiß, wenn man die Situation noch nicht kennt oder ähnliche Situationen kennt, glaube ich, ist auch, sagt nichts über die Qualität als Ganzes aus. Und deshalb, glaube ich, ist eigentlich grundsätzlich für mich, muss sich in Milwaukee nicht wahnsinnig viel ändern. Glaube ich. Das ist für mich
Das
so.
sehe ich ganz ähnlich. Also für mich ist die größte Baustelle nicht unbedingt der Kader. Also ich glaube, dass sie gut daran tun, Middleton zu verlängern, Brogdon zu verlängern. Davon gehe ich auch aus, dass sie es tun werden. Da haben sie
Restricted
jeweils
Free
auch,
Agent, ne?
genau, da haben sie jeweils Bird Rights und ich kann mir bei Brogdon nicht vorstellen, dass da jetzt irgendjemand mit einem Maximalvertrag oder so wedelt und dann wird das schon alles in einem Rahmen sein, den sie auch, denke ich mal, bezahlen werden, auch wenn Milwaukee als kleiner Markt jetzt wahrscheinlich nicht mega scharf darauf ist, Luxussteuer zu zahlen, aber sie haben jetzt diese Saison, glaube ich, auch gesehen, dass sie nicht so weit weg davon sind, einen Titel zu holen und darum geht es letztendlich.
Ja. Und sie haben Janis, was ja dann auch wieder Einnahmen bringt.
Genau, sie haben Giannis. Dann ist halt noch die Frage, wie das mit Lopez weitergeht. Man hätte wahrscheinlich nur die Taxpayer Mid-Level Exception, was 5 Millionen ungefähr sind oder 5,7, glaube ich. Es sei denn, man zieht die Option bei George Hill nicht. Also aktuell steht die, glaube ich, mit 18 Millionen in den Büchern. Es sind aber nur drei davon garantiert. Das heißt, wenn man das verstreichen lässt, oder es ist sogar nur eine davon garantiert. Das heißt, wenn man das streichen lässt, dann hätte man mehr und dann könnte man Lopez die normale Mid-Level-Exception geben, die ein bisschen über 9 Millionen ist. Das wären so die wichtigsten Punkte. Und also ich meine, ob sie einen Mirotic halten, ist, glaube ich, letztendlich nicht wichtig oder nicht, jedenfalls nicht kriegsentscheidend, sondern kriegsentscheidend ist halt das, wo ich aber auch sicher bin, dass es zumindest einiges davon passieren wird, ist halt, dass Giannis in seinem Spiel arbeitet, weil ich glaube, wir haben jetzt in diesem Jahr gesehen, dass er eine absolut dominierende Kraft der Liga sein kann. Also gleichzeitig irgendwie der mit der wichtigste Verteidiger und einer der besten Offensivspieler. Und das in den Playoffs hat man jetzt aber gesehen, dass es halt immer noch trotzdem Möglichkeiten gibt für ein kluges, ein elitäres Defensivteam, ihm seine Stärken zu nehmen und ihn halt arbeiten zu lassen und dass er da halt noch nicht alle Moves und alle Konter hat. Und also ich glaube, das wird jetzt im Sommer halt sehr stark darum gehen, dass er halt an den Freiwürfen arbeitet, dass er an seinem Ballhandling arbeitet, so am Wurf generell, auch was ich auch noch eklatant finde an Post-Moves, weil er hat die Physis, er hat die Kraft, er hat auch die Schnelligkeit, um im Post eigentlich ein absolut dominierender Spieler sein zu können. Und da gibt es halt viele Punkte, an denen er sich halt einfach, es muss jetzt gar nicht sein, dass das alles total drastisch verbessert wird, sondern dass er sich da halt ein bisschen verändert. Weil wie gesagt, sie sind nicht so weit weg. Und wenn er einfach so ansatzweise seinen Fortschritt der letzten Jahre weitergehen kann, wo er wirklich innerhalb von jedem Jahr massiv draufgepackt hat und eigentlich dreimal in Folge hätte Most Improved Player sein können, wenn das ansatzweise so weitergeht, dann sind die Bucks halt nächstes Jahr wieder ganz, also mittendrin im Geschäft und haben auch gute Karten, dann sogar noch eine Runde weiterzukommen, denke ich. Also deswegen mache ich mir jetzt auch noch nicht die großen Sorgen irgendwie auch, also auch nicht um ihn. Also diese Serie hat jetzt nicht ihn entblößt als Pfeife, sondern die hat einfach nur gezeigt, dass er noch nicht so ganz auf dem Level von Kawhi ist, auf dem Kawhi jetzt gerade ist.
Was auch okay ist.
Was auch okay
Kawaii.
ist. Und das heißt nicht, dass Giannis da nicht hinkommen kann. Und selbst wenn er da nicht hinkommen kann, dann wäre er trotzdem noch ein Superstar in der NBA, den man ganz gerne im Team hätte. Und ich glaube, das hast du ja auch schon gesagt, so die meisten großen Teams und die meisten Superstars müssen halt auf dem Weg nach ganz oben auch ein, zwei Mal halt auf die Fresse fliegen und daraus dann lernen. Und die Bucks hatten letztes Jahr auch schon eine bittere Erfahrung quasi in der ersten Runde gegen Boston. Aber damals halt noch mit einem Handicap auf der eigenen Trainerbank. Das ist jetzt nicht mehr der Fall gewesen, aber das heißt ja nicht, dass dann mit einer Änderung auf einmal alles perfekt ist, sondern das heißt, es wurden sehr große Fortschritte erzielt und es gibt immer noch viel mehr. Also es gibt immer noch, was man, Sachen, die man weiter verbessern kann, wo man noch mehr wachsen kann. Und ich glaube, das können die Bucks und deswegen. Für nächstes Jahr mache ich mir da keine Sorgen, dass die Uhr dann irgendwann ein bisschen anfängt zu ticken. Wegen Giannis, wegen kleiner Markt und so ist auch klar. Aber man muss noch nicht jetzt damit anfangen, irgendwie dieses ganze Projekt, dieses ganze Team schon für gescheitert zu erklären, weil es völliger Blödsinn ist.
Ne, zumal ja auch mit Janis, da wird ja auch öfter mal, wurde ja schon darauf hingewiesen, dass er ja da schon auch eher ein spezieller Charakter ist und dass für ihn ja Milwaukee auch, ja, Milwaukee hat ihm so ein Zuhause weg von zu Hause gegeben und dass er da schon tiefer verwurzelt ist und dass das für ihn auch ein sehr, sehr großer Faktor ist und dass er gar nicht unbedingt Bock auf so einen riesigen Markt hat. Also was dann am Ende passiert, wenn es dann soweit ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber so dieses Ding, okay, Janis sucht dann irgendwann so diese großen Vermarktungsmöglichkeiten und Milwaukee ist ihm dann nicht mehr groß genug, ist jetzt kein, also wird nicht zwingend eintreten. Und ich finde auch, man muss ja jetzt in der Situation der Bucks, oder kann man für mich in die Bewertung auch mit einfließen lassen, dass ja auch zwar alles sehr gut lief, aber dann auch gerade verletzungstechnisch alles eben nicht perfekt lief. Also Brogdon kam zwar zurück, rechtzeitig, war aber auch nicht auf dem, oder konnte gar, also trotzdem hakt es dann halt irgendwo. Und wenn du natürlich davon, du kannst nie davon ausgehen, dass du fit in die Playoffs gehst, aber du gehst erstmal fit in die Saison, wenn nichts passiert im Sommer, dann hast du auch da noch Möglichkeiten, dich zu verbessern. Tony Snell hat auch komplett gefehlt. Ich weiß gar nicht, also ist anscheinend nach seiner Verletzung nicht so in Tritt gekommen, wie es Budenholzer gern gehabt hätte. Weiß ich nicht, aber ich glaube auch, dass also einfach von innen heraus, wie du sagst, einfach noch viel passieren kann. Und gerade bei Giannis freue ich mich auch einfach drauf, was er uns da so nächste Saison so präsentieren wird. Also was wir da so sehen, ob der Wurf dann sicherer fällt, was postmäßig funktioniert, ob das Ballhandling besser ist, ob, ja, Decision Making, klar, das ist vielleicht dann immer gar nicht so offensichtlich, aber, oder auf den ersten Blick, aber was da so passieren wird. Und ja, wie gesagt, wenn es auf jedem Gebiet ein bisschen was ist, dann ist es am Ende wahrscheinlich kombiniert oder in Kombination dann schon relativ viel. Und dann sind die Bucks weiterhin nah dran. Und ja, also da glaube ich auch nicht, dass da sich zu viel ändern muss. In Portland kann sich gar nicht so viel ändern eigentlich. Also Aminos Vertrag läuft aus, Hood-Vertrag, also Rüdiger Nachbarschaft, oder vielleicht muss ich Rüdiger neue Nachbarschaft suchen, vielleicht auch nicht, wer weiß. Seth Curry läuft aus, Jake Layman und Enes Kanter. Cap-mäßig sind sie schon bei 126 Millionen für nächstes Jahr, also es wird.
Echt, ich habe 121,7 mir aufgeschrieben.
Ich habe 126 gelesen, aber es ist so oder so ziemlich viel.
Das ist definitiv richtig.
Und ja, Portland hat halt immer noch so ein bisschen dieses 2016er Problem. Und sie haben jetzt, es ist natürlich jetzt die große Frage, wann und wie Jusuf Nurkic dann zurückkommt. Und auch da ist aber natürlich jetzt mit Blick auf diese Playoffs, ist da auch noch eine Verbesserung von innen heraus irgendwie möglich. Einfach wenn Nurkic irgendwann wieder da ist und dann ähnlich spielt, wie er es getan hat vor seiner Verletzung. Aber ich weiß nicht, siehst du sonst irgendwo große Hebel für die Blazers?
Also meiner Meinung nach sind sie, also sie können vielleicht nächstes Jahr ein kleines bisschen besseres Team sein. Also sie können schon etwas, aber ich glaube nicht, dass dieser Kern weiterkommen kann, als sie jetzt gekommen
Das ist
sind.
natürlich was
Also ich
anderes,
glaube,
klar.
dass diese Postseason ein Stück weit das Maximum war, was sie erreichen können. Und Lillard hat ja direkt danach gesagt, dass das mit Nurkic ganz anders hätte aussehen können. Das sehe ich ein bisschen anders. Also einfach weil so sein Playmaking hat schon sehr gefehlt. Also was ich am Anfang angesprochen habe, so mit dem Green für Aminotausch quasi, da hätte Nurkic schon sehr helfen können, so als Hub, der dann den Ball irgendwie an der Freiwurflinie bekommt und eine Entscheidung treffen kann. Aber es hätte dann wiederum defensiv gegen die Small Ball Warriors auch wieder blöd aussehen können. Und also das war sicherlich nicht die eine
Wobei aber
Personalie.
vielleicht, ich meine, vielleicht hätte er zumindest also Rim Protection, also klar wäre es trotzdem, also was Mobilität angeht, schwierig gewesen, aber hätte er vielleicht ein bisschen besseren Eindruck oder eine bisschen bessere Figur abgeben können als Kanter und vielleicht auch offensiv das mehr nutzen, wenn die Warriors klein werden.
Das
Das ist halt,
kann schon sein, aber
aber.
also gleichzeitig, ich finde, ich meine, die Blazers haben aus den drei Bigs, die sie da hatten, haben sie gemessen an der Qualität relativ viel rausgeholt. Also unter
Das
anderem,
auf jeden
weil
Fall.
Myers Leonard in den letzten beiden Spielen auf einmal zum besten Spieler der Welt wurde und Zach Collins ein paar gute Szenen hatte. Ich meine, Kanter hatte in der Serie jetzt keine gute, aber insgesamt in den Playoffs ja schon. Also gerade gegen OKC hat er eine sehr gute Serie gespielt und
Absolut.
natürlich hätte Nurkic sie ein bisschen besser gemacht, aber ich meine jetzt eher so, wenn man von der Höhe Warriors ausgeht, da wären sie mit
Klar.
Nurkic absolut nicht hingekommen, einfach weil sie in ihrer Starting Five dann immer noch zwei offensive komplette Non-Faktoren gehabt hätten, was auch ein bisschen problematisch gewesen wäre. Ja, ich sehe nicht wirklich die Mittel, wie sie das jetzt auch noch groß angehen sollen, weil also was ihnen am allermeisten fehlen würde, wäre jetzt so eine Playmaking 4, die halt am besten auch noch einen guten Wurf hat und einigermaßen da, also zum Beispiel Typ Tobias Harris oder so. Wäre total geil für die Blazers oder von mir aus auch ein Kevin Love oder so, aber haben halt sehr wenig Spielraum. Also kommen sie halt nicht wirklich ran. Und auch bei den Free Agents, die sie selber haben, muss man noch dazu erwähnen, bei Amino haben sie Bird Rights, aber bei Curry, Kanter und Holt halt nicht. Das heißt, da haben sie nur sehr wenig Möglichkeiten, denen finanziell irgendwie einen Anreiz zu bieten, zu bleiben. Dadurch, ja, glaube ich schon, man kann sich freuen über diese Saison, über einen Run in die Conference Finals und muss aber deswegen nicht davon ausgehen, dass es ab jetzt, also dass das so der Anfang von was Großem ist oder so, weil da fehlt mir aktuell immer noch so ein bisschen die Fantasie zu sehen, wie sie da hinkommen sollen. Und auch wieder Thema, wenn sie Lillard jetzt den Supermax geben wollen, was sie ja anscheinend tun werden, dann weiß man halt, okay, sie bleiben jetzt ungefähr bei dem Konstrukt, was sie haben und werden da sich auch nicht wahnsinnig schnell wegbewegen. Was ich auch verstehen kann. Also,
Klar.
es ist ja geil, was sie geschafft haben. Das
Eben.
soll jetzt überhaupt nicht so negativ klingen, sondern das ist ja mega krass für ein Team wie Portland so weit zu kommen. Aber ja, man ist dann halt an dem Punkt und ich weiß nicht, ob es über den Punkt noch drüber hinausgeht.
Entscheidend ist, glaube ich, an der Stelle einfach die Situation außenrum. Also dieses Jahr hat es irgendwie alles relativ gut gepasst, aber was Stand jetzt deutet einiges darauf hin, dass das es durchaus das ein oder andere Team geben wird, das nächstes Jahr noch stärker sein wird. Also ich gehe jetzt gar nicht mal nur unbedingt von Denver aus, aber jetzt die Clippers, wenn die in der Free Agency irgendwie zuschlagen, schauen wir mal, was bei den Lakers passiert, auch wenn da jetzt natürlich irgendwie viel Chaos ist, aber wenn sich der ein oder andere Free Agent entscheidet, dann irgendwie da doch noch mit LeBron spielen zu wollen, oder wenn irgendwie noch ein Davis-Trade zustande kommt, dann gibt es da ja Teams, die jetzt noch von unten irgendwie nach oben wachsen und dann irgendwie auch die Blazers überholen könnten, auch wenn die Blazers weiterhin auf einem hohen Niveau spielen würden.
Ja,
Und
auch in dieser
da.
Saison hatten sie aber halt auch einfach mega Glück mit dem, oder was heißt mega Glück, aber ich glaube, sie waren schon, haben schon sehr davon profitiert, dass sie halt in der Hälfte des Brackets waren, in der halt Houston und Utah zum Beispiel nicht mit drin waren, weil
Ja.
ich hätte beide als bessere Teams in dieser Saison angesehen als Portland.
Ja, zum Beispiel, genau, klar. Ich meine, das ist also so. Bracket spielt dann auch noch irgendwie eine Rolle. Ich glaube auch, zum Beispiel bei Denver sehe ich jetzt persönlich auch einfach mehr Potenzial, sich von innen heraus zu verbessern.
Ja.
Und also einfach aufgrund der Altersstruktur und aufgrund der ersten Erfahrungen jetzt, die sie jetzt gesammelt haben. Und nee, von daher, also ich glaube auch, dass die Blazers ja weiter auf einem hohen Niveau spielen können, aber zu was es dann reicht, muss man halt sehen. Also es kommt, hängt auch so ein bisschen von den anderen Teams ab, was sie aus ihren Möglichkeiten machen. Apropos Möglichkeiten. Siehst du bei den Raptors die Möglichkeit, NBA Champion zu werden?
Ja, die Möglichkeit sehe ich. Also für mich sind die Warriors schon favorisiert in der Serie, auch wenn, selbst wenn Durant gar nicht mitmachen sollte, wobei ich davon nicht unbedingt ausgehe. Ich glaube, man sieht den schon irgendwann wieder. Aber die Raptors sind nicht chancenlos. Also das, ich glaube, sie haben jetzt gezeigt, dass sie defensiv wirklich einfach absolut elitär sind. Also dass sie da vor allem auf sehr viele verschiedene Dinge eine Antwort haben können. Ich glaube, dass die Warriors, ja, sie sind halt immer noch, auch wenn jetzt gegen Portland einige Leute dann ganz gut zurechtkamen, sind sie ja deswegen immer noch nicht wirklich ein wahnsinnig tiefes Team, was jetzt irgendwie permanent Leute reinbringen kann, die alle sofort irgendwie da einen tollen Job machen. Und ich glaube, wenn die Raptors das ansatzweise hinkriegen, dass sie offensiv genug Unterstützung für Kawhi hinbekommen. Also was jetzt dann vielleicht nicht heißt, dass Van Vliet auch die restlichen Playoffs über 80% seiner Dreier trifft, aber wenn er zumindest halt akzeptabel trifft und über 40% trifft oder so und das ein, zwei andere Spieler auch noch machen und Danny Green seinen Wurf vielleicht wiederfindet, was nicht ganz unwichtig wäre nach 17,4% Dreiern gegen die Bucks, dann denke ich schon, dass die Raptors da Chancen haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ihre Offense ein bisschen besser aussehen wird, als sie das jetzt gegen Philly und Milwaukee ausgesehen hat, weil das waren schon über die Saison gesehen, ja, also vor allem Milwaukee halt so hatte, glaube ich, den besten Defensivwert und die Warriors in den Playoffs bisher nur mit einem 110er Defensivrating. Also die können zwar in wichtigen Spielen und in wichtigen Situationen schon immer noch sehr gut verteidigen, aber ich weiß nicht, ob sie das so dauerhaft die ganze Zeit auf die Kette kriegen werden. Da sehe ich schon ein paar Möglichkeiten für Toronto, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich sie da favorisiert sehe in der Serie, aber ich glaube nicht, dass das schon von vornherein entschieden ist. Oder was meinst du?
Nee, von vornherein würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich glaube schon auch, dass ich habe mich jetzt ich tue mich jetzt gerade echt schwer so mit Prognosen, einfach weil es so oft irgendwie so in die andere Richtung ging. Und klar, jetzt sagen wir auch ganz schnell wieder, okay, die Bankspieler hier, oder hier sieht die Bank tiefer aus, da, also ich meine, wie vor der Philly-Serie, wo wir gesagt haben, okay, die Bank der Raptors müsste eigentlich viel besser sein. Und dann war es auf einmal, am Ende war sie dann doch ein bisschen besser, aber dieser Unterschied war gar nicht so groß. Also es ist immer, man blickt dann immer so ein bisschen auf die Vergangenheit, das, klar, muss man ja auch irgendwie, und dann zieht man irgendwie seine Schlüsse und dann passiert aber am Ende irgendwie was ganz anderes. Also wie gesagt, da läuft ein Van Vliet irgendwie, also trifft erstmal gar nichts und läuft dann auf einmal komplett heiß. Oder dann, weiß nicht, trifft ein Giannis seine Freiwürfe nicht oder was auch immer. Also es sind dann irgendwie so Sachen, die du nicht einschätzen kannst, wenn, so vom Matchup her, ich bin einfach irgendwie gespannt. Also so dieses, wenn du sagst, die Defense der Warriors ist vielleicht, macht es ihnen vielleicht ein bisschen leichter, irgendwie ihre Offense aufzuziehen. Ich bin gespannt, was die Warriors defensiv machen. Ich bin gespannt, ob die Warriors vielleicht auch einen Plan haben, Kawhi irgendwie, der Kawhi offensiv einbremsen kann. Auch ohne Durant. Ich bin gespannt, ob es da irgendwie einen, ja, irgendwie so ein Duett aus Green und Iguodala gibt, das da irgendwie so abwechselnd dann Schaden verursachen soll, oder ob sie es, wie sie es im Kollektiv machen. Ich bin gespannt, was Clay defensiv macht. Ob Clay Richtung Lowry geht, was ich mir schon vorstellen könnte. Wobei du natürlich dann das Ding hast, dass Curry dann Green öfter mal hinterherlaufen muss. Also ich finde, da gibt es schon Fragen. Ich bin auch gespannt, was mit Gasol sein wird, wenn die Warriors klein spielen. Weil du da ja, also natürlich ist er ein wesentlich besserer Verteidiger als Kanter zum Beispiel. Aber du, wenn so in dem Moment, in dem Gasol offensiv seine körperlichen Vorteile nicht so sehr nutzt, defensiv aber vielleicht ein bisschen zu langsam ist, wird es vielleicht schwierig. Andererseits ist Gasol auch ein sehr, sehr intelligenter Verteidiger, dass er vielleicht trotz Geschwindigkeitsnachteilen auf dem Feld bleiben kann. Also ich finde schon, dass es irgendwie, ich finde, diese Serie bietet irgendwie viele Möglichkeiten oder wirft halt viele Fragen auf. Also es ist jetzt eben, wie du sagst, es ist nichts ist irgendwie vorab in Stein gemeißelt. Ich bin auch gespannt, was jetzt so in den ersten Finals von Lowry passieren wird. Hat Lowry jetzt irgendwie sein Mojo gefunden quasi allgemein, oder sind die Finals dann doch nochmal so ein Moment, wo er vielleicht ein, zwei Spiele braucht, um dann irgendwie reinzukommen? Was ist mit Van Vliet? Was ist mit Siakam? Also der so in der allgemeinen Diskussion auch so ein bisschen untergegangen ist. Wie?
Ja, Siakam hat, glaube ich, eine absolute Schlüsselrolle.
Ja.
Einfach weil er wahrscheinlich nominell zumindest relativ viel das Matchup gegen Green sein wird. Und also wenn du dir anschaust, wie Green gegen Portland dominiert hat, da war er viel abseits des Balles, ne? Also er ist viel so ein bisschen Roaming Defense hat er gespielt, weil seine direkten Gegenspieler halt offensiv absolute Non-Faktoren waren. Also Aminu, Harkless und so, die halt vielleicht mal zum Korb gezogen sind, aber sonst eigentlich nichts gemacht haben. Siakam ist ja auch jemand, den man an der Dreierlinie teilweise mal stehen lässt, aber der durchaus die Möglichkeiten hat, dann auch mal aggressiv zu ziehen und Räume auszunutzen und der vor allem ein guter Cutter ist. Und ich glaube, wenn er es schafft, halt Green einigermaßen so im direkten Duell zu beschäftigen, dann kann der halt wiederum weniger so aushelfen, was ihn halt so wertvoll macht. Also defensiv, dass er halt immer wieder in den richtigen Momenten dann jemandem sich in den Weg stellt oder einen Wurf noch erschwert im letzten Moment oder halt es oder perfekt blitzt und so. Wenn Siakam halt es schafft, aggressiv zu sein, dann wird das halt wesentlich schwieriger. Und auf der anderen Seite ist es halt im Pick and Roll, glaube ich, genauso. Also gerade wenn Curry und Green Anfang der Serie, wenn halt Durant nicht dabei ist, also wenn die Offense zu einem sehr großen Teil über die beiden läuft, auch dann hat Siakam halt eine absolute Schlüsselrolle, weil er im Zweifel dann versuchen muss, vor Curry zu bleiben. Ich bin dazu auch sehr gespannt, inwieweit Kawhi dann auch mal den Curry-Dienst bekommt. Also gerade so am Ende von Spielen gehe ich schon davon aus, dass das einigermaßen regelmäßig vorkommen wird. Jetzt sicherlich nicht das ganze Spiel über, weil dann muss sich wahrscheinlich auch Kawhi irgendwann mal vor Erschöpfung übergeben. Aber so in wichtigen Szenen zum Ende des Spiels kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie Golden State dann auch offensiv aussieht, wenn so der wandelnde der Wandel der Defensivroboter so die wichtigste Figur abmelden kann, was er halt nun mal gegen sehr viele Spieler schon geschafft hat.
Zumal dann ja auch außenrum noch sehr, sehr gute Verteidiger stehen. Also Kawhi ist ja jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass quasi dann zwar Kawhi auf Curry ist, aber dass du dann halt Green den Ball gibst und dass der dann halt irgendwie macht, weil er da irgendwie schalten und walten kann, wie er will, sondern du hast dann da auch, du hast dann meinetwegen auch noch einen Green gegen Thompson, der da irgendwie ganz gut mitkommt wahrscheinlich, auch um die Cuts rum ganz gut mitkommt. Du hast Gasol, du hast Siakam, wie du gesagt hast. Also da läuft ja schon noch relativ viel rum und Lowry auch noch dazu. Ja, also ich bin auch gespannt, wie die Warriors halt ihr Spiel aufziehen werden können, offensiv gegen die Raptors Defense. Also ob die Raptors ihnen da Probleme bereiten. Wobei, jetzt mit Blick auf Green finde ich, er hatte zum Beispiel gegen die Rockets, das war zwar eine andere Situation mit Capella und Harden, aber auch da war es ja so, dass er gerade im Pick and Roll schon sehr, sehr auch auf, also er konnte Capella jetzt nicht einfach irgendwie ziehen lassen, hatte aber eine sehr, sehr gute Balance gefunden. Und klar ist es was anderes, ob da jetzt ein Siakam an der Dreierlinie steht und eventuell nach innen zieht. Aber ich könnte mir bei Green schon vorstellen, dass er da irgendwie einen Weg findet, dass er vielleicht nicht mehr ganz so frei laufen kann, einfach weil die Wege weit sind und nicht mehr ganz so diese Free Safety Position einnehmen kann, weil die Wege zu weit sind, aber dass er trotzdem irgendwie einen Weg findet, dass er auch noch andere Würfe beeinflussen kann und Siakam trotzdem nicht blank lässt und oder seinen Rhythmus finden lässt. Also da bin ich gespannt, wie das passieren wird oder was da passieren wird. Vor allem bin ich auch gespannt, ob Klay endlich zeigt, dass er der beste Warrior ist eigentlich.
Meinst du, das wird passieren?
Ist für mich, ich weiß es nicht, das ist für mich eine der großen Fragen der Finals. Und ob wir dann am Ende den Finals MVP oder den Playoff MVP einführen, nur für Klay. Einfach weil er so
Das,
überragend.
also ich glaube, da hat aktuell Kevon Looney bessere Karten als Clay.
Meinst du?
Ja, absolut.
In der Theorie haben, würde ich sagen, in meinen Augen haben die Raptors schon viele Komponenten beieinander, die die Warriors irgendwie einbremsen können. Oder mit denen sie die Warriors einbremsen können. Dazu haben wir eben, wenn jetzt, solange Durant nicht dabei ist, solange auch Boogie nicht dabei ist, bin ich auch gespannt, ob der irgendwann noch kommt. Oder ob er irgendwie noch das ein oder andere Spiel sehen wird. Ja, sind wir bei den Warriors immer beim Thema Tiefe, was dann irgendwann ja auch, je länger die Serie dauert, dann irgendwie immer mehr zum Faktor werden könnte. Aber trotzdem ist halt, die Warriors waren halt schon so oft da und haben schon so viel gesehen und haben auch so diesen, haben uns schon auch gezeigt, also klar, das Matchup Portland hat irgendwie gepasst, aber wie gut sie halt schon auch noch ohne Durant funktionieren und auch so diese, ich glaube, so dieser Gedanke, es wurde uns jetzt immer gesagt, wir brauchen Durant und wir sind jetzt wegen ihm, haben wir die letzten beiden Meisterschaften geholt. Ich glaube, so dieses, also gerade jetzt bei Green und vielleicht auch bei Curry, bei dem man es vielleicht nicht immer so, also der es vielleicht immer nicht immer so rauslässt oder bei der es nicht so nach außen trägt, aber vielleicht ist auch da so ein, ja, so dieses, okay, Freunde, wir zeigen euch jetzt mal, wie gut wir eigentlich wirklich sind und dass wir auch, also das ist keine, also dass es, wir diese letzten beiden Meisterschaften gut auch hätten ohne Durant gewinnen können. Und das ist vielleicht auch nochmal irgendwie so ein Faktor, dass ausgerechnet die Warriors, die jetzt eigentlich die letzten Jahre alles gewonnen haben, nochmal irgendwas haben, wofür sie spielen, in Anführungszeichen, was halt über
Ja.
diesen Titel hinausgeht. Ja, wie gesagt, ich tue mich mit einer Prognose schwer, aber ich finde, es gibt viele interessante Fragen so rund um diese Finals.
Ja, also auch gerade, dass man halt einfach keinen Plan hat, ob und wann Durant zurückkehrt.
Ja.
Bei Boogie sieht es ja so aus, dass er eigentlich schon deutlich näher dran ist. Also er trainiert ja wieder. Dann muss man sich aber auch fragen, macht das überhaupt Sinn, ihn dann starten zu lassen? Oder macht es vielleicht mehr Sinn, ihn so als, ja, in limitierten Minuten von der Bank zu bringen, damit er halt irgendwie ein bisschen für Scoring sorgen kann, aber ansonsten also halt vor allem dann Entlastung bringt, wenn Curry auf der Bank sitzt. Was ich mir eigentlich vorstellen könnte, was sinnvoller wäre, aber
Ja.
wer weiß, ob du das halt mitten in der Serie dann dem Star vermitteln kannst, der für einen Spartarif bei dir unterschrieben hat, irgendwie mit der Aussicht, dass er dann auch mal in den Playoffs spielen darf. Also das ist ja auch noch so ein begleitendes Thema. Und klar, also du hast bei Kawhi noch den Effekt, dass er vor 2 Jahren eliminiert wurde von Zaza Pachulia mit einer
Ja.
25-Punkte-Führung in Game One der Conference Finals. Jetzt ist Zaza natürlich nicht mehr da, aber also im Prinzip so eine gewisse Rechnung offen ist da ja auch immer noch. Letztendlich bei dem, was er bisher in diesen Playoffs abliefert, will man ja auch nicht. Also man mag sich ja. Es ist ja, man will ja nicht sagen, es ist unmöglich, dass er jetzt auch noch den nächsten Gegner halt absolut vor sich hin prügelt, wie er das jetzt halt über die letzten Wochen gemacht hat mit Philly und jetzt mit Milwaukee. Also wer weiß, ob da noch der nächste Gegner ist, der letztendlich klein beigeben muss auf Kawhis Weg zur Rache.
Wobei das jetzt schon der Endgegner ist. Also es ist ja, also die Analogie ist, lässt sich ja schon schön fortschreiben. Also ich finde auch, ich weiß, Iguodala ist halt auch nochmal, also ich meine, klar, Simmons ist ein wahnsinnig guter Verteidiger, auch die Bucks konnten ihm viel entgegenstellen, aber Iguodala ist halt einfach so mit, aufgrund seiner Intelligenz und Erfahrung, Länge, ist halt auch nochmal eine eklige Kombination. Also da bin ich...
Und er ist 100 Jahre alt.
Ja, ist er, aber irgendwie
kriegt das ja trotzdem immer noch sehr gut, ja. Denke ich auch. Ich finde es halt auch immer wieder lustig, dass Iguodala dann so nebenher immer mal so Sprüche fallen lässt, wie, ja, ich bin ja jetzt eh bald durch. Oder so, ja, ich höre jetzt eh bald auf. So nach dem Motto, ja. Vielleicht ist das die letzte Serie von Andre Iguodala.
Wer weiß. Ja, möglich.
Ich meine, wenn das so wäre, dann würde er sich auf einem ziemlichen Hoch verabschieden, weil er ja echt, also sehr viel bessere Playoffs spielt, als ich gedacht hätte, dass es noch geht. Bei ihm, jetzt mit 35 Jahren. Also er hat jetzt, glaube ich, nicht mehr die meisten Dunks der Playoffs, aber irgendwie so die zweitmeisten oder so immer noch. Das ist schon... Und was er defensiv halt immer noch leisten kann, ist schon krass. Also ich meine, das wird in dieser Serie auch extrem wichtig, aber vieles wird auch einfach wieder davon abhängen, wie gesagt, wie die anderen Raptors mental schalten, wenn sie in einer Überzahlsituation den Ball bekommen. Also es ist wieder so ähnlich wie gegen Milwaukee, dass ich sage, ich mache mir nicht primär Sorgen um die Defense der Raptors, weil ich glaube, die ist halt einfach tatsächlich sau stark und natürlich sind die Warriors eine ganz andere Herausforderung, einfach weil sie auch mehr free-flowing sind, während die Bucks schon eher so ein bisschen vorgegebenes Rezept haben, dem sie halt einfach folgen. So bei den Warriors passiert sehr viel im Moment einfach und sehr viel wird so ein bisschen gefreestylt, gerade wenn es halt von Curry und Green angetrieben wird. Trotzdem glaube ich, dass sie werden da auf jeden Fall mehr Gegenmittel haben, als es jetzt Portland hatte, was auch nicht wahnsinnig schwierig ist, aber die Frage ist dann halt einfach, wie es offensiv funktioniert. Und da ist es auch wieder so, dass ich mir um Kawhi keine großen Sorgen mache und bei allen anderen muss man mal schauen.
Ja, das ist auch ein Punkt.
Und dann aber ich finde es ganz cool, einfach mal wieder eine ganz andere Serie zu haben.
Ja, ich auch. Deswegen freue ich mich auch. Es ist so, man weiß es halt voll, weil man stellt sich vorher irgendwie so ein paar Fragen und hat irgendwie so ein paar Tendenzen, aber irgendwie man weiß nicht genau, was passiert. Ich meine, was ist, wenn Durant kommt? Dann sind die Vorteile natürlich irgendwie wieder klarer verteilt, in meinen Augen zumindest. Aber stellst du dann Durant einfach als Verteidiger gegen Kawhi und lässt die anderen offensiv machen? Keine Ahnung.
Kann man schon mal versuchen.
Wäre eine Option. Also die Länge wäre auf jeden Fall schwierig, aber...
Und ich meine, Durant hat in der Vergangenheit auch schon ziemlich krasse Offensivserien auch gegen Kawhi hingelegt, weil während Kawhi sonst halt eigentlich gegen jeden irgendwelche Mittel hat, ist Durant halt immer noch einen Kopf größer und hat längere Arme und kann immer auch über Kawhi drüber werfen.
Also, ja.
Dribbeln wird schwieriger gegen den, aber Durant hat halt nun mal auch so Fähigkeiten und eine gewisse Länge, wo man nicht unbedingt ein Dribbling braucht. Also wenn er mit dem Rücken zum Korb irgendwie in der Mitteldistanz steht, jemand ihm den Entry Pass spielt, dann kann er über den Kawhi trotzdem drüber werfen.
Und ja.
Also klar, das würde auch so die Dynamik der Serie nochmal total verändern. Also deswegen, ich werde insgesamt auch einen Tipp für die Warriors abgeben, aber auch mit dem Hintergedanken, dass ich glaube, dass halt wahrscheinlich ab Spiel 3 Durant wieder dabei ist und dann schon auch nochmal einen Ausschlag geben kann.
Ja klar, ich meine, sobald er kommt, wie gesagt, tendiere ich auch stärker Richtung Warriors. Ich bin mal gespannt, weil du hast zwar gesagt, dass Kawhi vielleicht Curry übernimmt, aber es gibt nicht das perfekte Assignment für Kawhi eigentlich bei den Warriors, oder? Also klar, würde er Curry Probleme bereiten, aber wenn jetzt die Warriors quasi, das ist ja sicherlich auch ein Punkt, auf den sie sich vorbereiten werden, wenn Curry dann, sobald ihn Kawhi übernimmt, viel mehr Offball macht und sich viel, viel mehr bewegt und Kawhi dann irgendwie mit rumrennen muss, zieht es ja auch wieder Energie.
Dann stellst du Kawhi gegen Green.
Ja, genau. Und dann, dass sie nach dem Pick and Roll, dass er dann auf Curry ist oder einfach nur...
Oder beides. Also, ich meine, Green ist sowieso für vieles, was die offensiv machen, der Schlüssel. Und die Cavs haben 2016 diese Serie auch zum Teil dadurch gewonnen, dass halt LeBron irgendwann Green genommen hat und den in seinen Kreisen eingeschränkt hat. Und man könnte durchaus auch überlegen, ob man den Katalysator von dieser gesamten Offense halt versucht kaltzustellen, indem man Kawhi neben ihn packt. Vielleicht ist das so zumindest auf ein paar mehr Minuten gerechnet sinnvoller, als jetzt Curry hinter Picks herzujagen.
Ja.
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall auch noch eine Option ist, weil Green jetzt auch, ich glaube, das ist ziemlich genauso, genau gleich groß wie Kawhi sogar.
Mhm.
Da gibt es jetzt, und es ist
zwei,
ja auch
drei oder so.
kein irgendwie Low-Post-Center, der ihm jetzt da irgendwie mega viel physisch abverlangt. Also ein Versuch wert ist das sicherlich auch.
Ne, das stimmt, aber das ist auch, das wird auch interessant. Also welches ist quasi das beste Matchup für Kawhi im Sinne von, wo sind seine Dienste am wertvollsten? Gegen wen? Was tippst du?
Also ich habe jetzt mal wahnsinnig kreativ Warriors in 6 notiert. Ich erlaube mir aber auch, mir das in den nächsten Tagen noch ein klein wenig durch den Kopf gehen zu lassen. Ist jetzt nicht so, dass ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sage, dass die Warriors das gewinnen. Aber ich glaube, es kann halt, gerade weil das für die Raptors das erste Mal ist, schon auch relativ viel davon abhängen, wie halt die ersten, eigentlich das erste Spiel verläuft. Aber ja, also sie haben, was jetzt auch banal klingt, aber ich glaube, es ist bei Ihnen besonders wichtig, dass Sie halt in die Serie einigermaßen gut reinkommen. Und deswegen im Idealfall nicht gleich das erste Spiel verlieren, was aber gegen ein Team wie Golden State halt jederzeit passieren kann.
Ja, genau, ja klar. Also es ist so der Einstieg gerade für eine Premiere in den Finals ist auf jeden Fall wichtig. Ja, ich tendiere auch Richtung Warriors und hätte aber gerne eine lange Serie und sagt deswegen in 7.
Ein Spiel 7 on the Road wäre auch nicht schlecht.
Ja, so als Krönung auf die Dynastie dann quasi. Damit sind wir eigentlich fast am Ende, beantworten jetzt aber noch eine Frage. Denn Leon Rock oder Leon Rock hat uns über Twitter angeschrieben und uns
Nennen wir ihn
gefragt,
sicherheitshalber Leon Felsen.
oder Leon Felsen, genau, wollte wissen, da wir immer wieder den ein oder anderen US-Podcast erwähnen, welches denn so unsere Lieblingspodcasts in den USA sind. Und wir haben dann gedacht, wir nennen einfach mal so unsere Top 3, mehr oder weniger. Und wie so oft lasse ich dem Herrn Freaks gerne den Vortritt.
Das ist aber nett.
Ja.
Also was ich eigentlich immer höre, ist Low Post. Das dürften wahrscheinlich eh die allermeisten kennen, aber Zach Lowe ist einer der, oder vielleicht auch der beste NBA-Schreiber meiner Meinung nach, der in den USA rumläuft, einfach weil er sich akribischer irgendwie mit den meisten Sachen auseinandersetzt als fast jeder andere und die Sachen irgendwie sehr intensiv beleuchtet und dabei trotzdem noch, ja, das schafft unterhaltsam zu sein. Und das, also das ist in seinen Artikeln so, ist meistens auch in den Podcasts so. Gerade wenn es zum Beispiel mit Howard Beck zusammen ist. Open Floor höre ich gerne von Ben Golliver und Andrew Sharp, die ein bisschen mehr so in die Richtung, ja, jetzt, also es ist schon auch immer noch ziemlich informativ, aber sie schauen ein bisschen mehr auf den Faktor Unterhaltung, würde ich jetzt mal sagen. Also weil sie halt viel mit Hörerfragen arbeiten und sich damit eigentlich so von Thema zu Thema abhandeln, höre ich mir ganz gerne an. Bill Simmons mittlerweile nach wie vor nur noch für den Unterhaltungswert, gar nicht mehr für den Informationswert. Also außer er hat jetzt mal Interviews von irgendwelchen wichtigen Spielern oder auch mal Steve Kerr oder so, dann vielleicht auch noch für Infogehalt. Sonst ist es eigentlich eher, weil er halt einfach, finde ich, ein guter, also jemand ist, der gute Gespräche führen kann. Und das bezieht sich dann auf Basketball und noch ein paar andere Sachen. Und sonst bin ich gerade am Überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Aber jetzt kannst du ja sonst erstmal deine Top 3 nennen.
Genau. Du hast auch schon zwei meiner drei genannt. Genau, Low Post ist bei mir auch ziemlich weit. Low Post ist eigentlich so mein Favorit. Also auch aus den Gründen, die du genannt hast. Also so dieser Mix aus Unterhaltung und Information, finde ich, funktioniert da ganz gut. Auch einfach mal, weil ich finde, der liefert dir auch einfach mal so ein bisschen Einblicke, die man jetzt vielleicht selber nicht zwingend gehabt hätte. Oder einfach mal irgendwie Ansätze, auf die man selber niemals gekommen wäre oder so. Das finde ich mal ganz gut. Open Floor höre ich auch, wobei ich da ist auch bei mir ganz vorne, manchmal driften sie mir ein bisschen zu sehr ab. Also weil ich finde, Ben Golliver kommt manchmal so ein bisschen, gerade bei Hörerfragen, sind mir manchmal so ein bisschen zu. Er moderiert die Hörer manchmal so ein bisschen sehr ab. Das finde ich manchmal ein bisschen gemein. Nee, aber ich finde die trotzdem, ich finde die auch sehr unterhaltsam, auch sehr, sehr, also da ist auch wirklich viel Substanz dahinter, also muss ich sagen. Simmons auch, finde ich auch sehr, also ich finde gerade Simmons mit Ryan Russillo finde ich immer sehr, sehr
Finde ich auch
unterhaltsam.
ziemlich unterhaltsam.
Die haben irgendwie so eine ganz, ganz gute Chemie zusammen. Ich glaube, also meistens sonntags irgendwie nehmen die den auf. Und auch Simmons, finde ich, manchmal hat er irgendwie noch so einen anderen Dreh. Also, aber auch wenn er jetzt mittlerweile eben halt eher so diese Unterhaltungsgeschichte ist. Was ich noch gern mag, ist der JJ Redick Podcast tatsächlich. Weil ich finde, also ich finde es interessant, gewisse Dinge einfach mal aus Spielerperspektive zu sehen und dann auch Interviews. Also, ja, der hat relativ oft dann Interviewgäste und dann natürlich auch eher mal interessante Spieler. Und dann, ja, mal so ein zu hören, quasi wie ein Spieler einen Spieler interviewt und was dann da für Gesprächsthemen aufkommen, was dann da, was man dann doch vielleicht eher rauslässt, was man mit einem anderen, der das nicht so gut nachvollziehen kann, vielleicht nicht besprochen hätte und so. Das finde ich irgendwie ganz, ganz gut. Ich finde auch, Reddick kann, macht es relativ gut. Ich finde, er hat eine relativ
Ja.
gute Interviewführung und eine relativ gute Art zu sprechen.
Ja, finde ich auch. Und was
Genau.
mir jetzt noch eingefallen ist, was ich vergessen hatte, war Brian Windhorst und Hoop Collective.
Okay.
Da muss man zwar dazu sagen, dass die bei denen ist es noch wesentlich mehr awkward, wenn sie irgendwelche Werbungen vorlesen als bei uns. Also wirklich noch deutlich mehr. Daran messen wir uns. Aber
Ja.
es ist einfach vom Informationsgehalt schon sehr gut. Also weil es halt meistens so ein letztendlich ja fast All-Star-Team von ESPN-Reportern ist, die da halt irgendwie am Start sind. Und gerade, also Jackie McMullen bin ich sowieso riesengroßer Fan.
Klar.
Und da laufen zwar teilweise auch Leute drum, die ich jetzt nicht so gerne höre, wie zum Beispiel Tim Bonthams, weil das irgendwie bei ihm, der hat so eine Art zu reden, die ich teilweise ein bisschen mühsam finde, aber ja, ist insgesamt auch ein sehr, sehr informativer Podcast einfach.
Informativ ist auf jeden Fall, ich tue mich bei Brian Windhorst manchmal schwer beim Zuhören.
Ich glaube, ich
Irgendwie.
weiß warum.
Also.
Aber der hat halt, also der hat halt einfach brutal Ahnung und steckt
Ja.
extrem tief in der Materie drin.
Das
Also
stimmt.
der haut schon immer wieder so Sachen raus, wo ich denke, ah, oh ja, stimmt. Interesting.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Gut
Also
von
auch
mir.
gut vernetzt und so. Und nee, also der Informationsgehalt ist relativ hoch. Full 48 höre ich manchmal noch ganz gern von Howard Beck. Also das ist auch nochmal so. Also gerade auch, der hat auch relativ interessante Interviewpartner. Jetzt letztens hat Jason Terry gehabt, das habe ich noch nicht gehört, aber der ist eigentlich, finde ich, auch mal ganz interessant.
Ja,
Howard
den
Beck
höre
finde
ich
ich
eigentlich
auch.
auch regelmäßig.
Genau, finde ich auch ganz, ganz angenehm.
Was man
Das.
daraus auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass wir zu viele Podcasts hören, aber das ist ja okay. Also es
Das
gibt einfach
stimmt.
brutal viele gute NBA-Podcasts, finde ich.
Ja, man könnte natürlich aber auch einfach sagen, dass wir absolute Top-Athleten sind und halt einfach so viel laufen gehen, dass wir die ganzen Podcasts hören müssen. Weil ich
Könnte
höre nämlich
man
tatsächlich
sagen.
Podcasts immer beim Laufen. Das heißt aber nicht, dass ich Podcasts immer beim Laufen höre. Heißt nicht, dass ich nur Podcasts höre, wenn ich laufe. Weißt du, wie ich meine?
Mit diesem Wort zum Sonntag entlassen wir uns euch
Ja,
für heute.
das ist gut.
Ich
Ich
habe
glaube,
nämlich
an
gerade
dieser
nur
Stelle.
über Google Hangouts gesehen, wie Max gerade, wie sich die Augen so ein bisschen nach hinten gedreht haben, so ähnlich wie bei Bran Stark.
Ja.
Er hat kurz gesagt, I'm going to go now. Und jetzt bin ich fast sicher, dass das wahrscheinlich, dass er sich jetzt selbst hypnotisiert hat.
Ja, so ist es auch. Deswegen brechen wir an dieser Stelle, glaube ich, einfach ab. Es reicht jetzt auch für heute. Wir hatten ein langes, ausführliches Gespräch über die Conference Finals, über die All-NBA-Teams, über die Finals. Und wir hoffen, dass ihr euch jetzt wenigstens ein kleines bisschen besser vorbereitet fühlt. Oder zumindest Freude daran hattet, kurz irgendwas über die NBA zu hören. Und ja, jetzt würde ich sagen, am besten genießt ihr jetzt die Finals. Donnerstag auf Freitag geht's los. Und wir beide werden uns das auf jeden Fall anschauen. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr wieder reinhört, dass ihr es weitererzählt und dass wir uns am Montag spätestens wieder hören. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Kommt gut in die Finals und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
I'm going to go now. Reingehauen.